Heute ist der 29. September, also der letzte Mittwoch im Monat. Und das bedeutet, ihr hört Chaos Radio bei Fritz, der Computer Blue Moon, mit dem Chaos Computer Club und mit Johnny am Mikrofon. Das Thema heute in dieser Sendung lautet E-Mail und Usenet, beziehungsweise E-Mail und Newsgroups.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and kids here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Beschweren sich ja immer so viele Leute über die Musik, deswegen haben wir gedacht, wir fangen heute mal ein bisschen softer an. Das ist schon richtig schöne Sache. Mal jetzt erstmal die üblichen Mikrotests. Tim.
Schnulz.
Machen wir nochmal. Test.
Schnulz.
Na, klingt schon besser.
Klingt schon besser, ne? Ja, ein bisschen schnulzig sind wir eingestiegen heute.
Na, das macht nichts. Dann haben wir Florian hier.
Hier, Florian.
Du musst jetzt Hallo sagen. Hallo?
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 Nicht grinschen.
Die Lampe ist kaputt.
Nicht grinschen.
Die Lampe ist egal, du musst nur sprechen.
Alles gut.
Dirk, haben wir auch noch?
Am Ruckeln.
Ja, irgendwas klappert richtig fies.
Dirk, sag mal was. Hast du das Mikro an deinem 3-Tages-Bart?
Ich hänge an meinem Mikro.
Genau, das Mikro muss vor den Mund.
Alles klar.
Ah? So, und das Mikro hier, das müssen wir irgendwie noch ein bisschen dichter zu euch
kriegen. Jetzt leuchtet die Lampe.
Aber das kriegen wir schon hin.
Voll. Voll.
Und dann vielleicht so nach oben, so in Richtung Mund. Ja, das geht bei dem Ding, ihr müsstet mal sehen, wir sind hier mal in der modernsten Sendestudios Europas.
Das ist das Kabel.
Ja, das ist nicht das Kabel, das ist das Mikro, was an deinem Bart rutscht. Nee, das
ist das modernste Sendestudio Europas. Hier gibt es noch nicht mal Internetsteckdosen am Tisch.
Ganz ruhig.
Aber das hatten wir, glaube ich,
schon. Doch, gibt's schon. Du hast dein Modem vergessen.
Ah, Modem.
Das ist doch keine Internetsteckdose. Soll ich das mal konfigurieren während der Sendung?
Ich habe mein Modem nicht vergessen.
Wir haben aber
Modem-Kabel vergessen. Das ist was ganz anderes.
Wir haben aber trotzdem gerade ein enormes Problem, weil übrigens, wenn ihr redet, während andere reden, dann hört man nichts mehr, weil alle dann reden. Nur so als Tipp. Aber irgendein Mikro raschelt tatsächlich ganz enorm und fies.
Und soll ich mal. Wer ist es? Kabel rausschicken oder was?
Warte mal, ich mach mal einzeln aus. Ist jetzt weg?
Aber.
Dann war es Tims Mikro. Ja. Dann kriegst du ein anderes Mikro. Nee, warte, da war es wieder?
Dann ist es doch meins.
Doch deins?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Was denn jetzt?
Ist es deins? Warte. Na, ich muss.
Was ist das für Musik?
Was hat ihr denn da mitgebracht? Von Beatnik kommt die Musik heute.
Genau.
Aus Hamburg.
Hamburg.
Ist das ein Clubmitglied?
Naja, sind wir das nicht alle irgendwie?
Naja.
Du könntest
das
ja
Rascheln ist jetzt weg, das heißt,
Oh, das wird gut.
Dirk braucht gleich ein neues Mikro. Machen wir gleich. Thema heute, E-Mail und Usenet und wir tauschen mal schnell das Mikro aus und dann geht's weiter. Probieren wir es nochmal.
Ah.
Ah. Jetzt Mikro noch ein bisschen dichter vor deinen Mund und dann haben wir es.
Okay.
Super. Wer gibt uns eine kleine Einführung, was wir in den nächsten 3 Stunden, jetzt nur noch zwei Stunden und 3/4 zu hören kriegen werden? E-Mail, kann man zum Thema E-Mail wirklich eine 3-Stunden-Sendung machen?
Also wir haben schon festgestellt, dass wir eigentlich auch eine 6-Stunden-Sendung draus machen könnten. Das ist wirklich ein ziemlich unendliches Thema. Aber wir wollen es natürlich nicht unendlich machen. Wer raschelt denn jetzt? Ihr müsst nicht so erschreckt gucken. Also, wir wollen uns mal ein bisschen über E-Mail unterhalten. Und zwar halt so wirklich E-Mail der Dienst als solcher. Ist ja sicherlich alles schon mal ein bisschen angesprochen worden in früheren Sendungen. Aber wir wollen gleich mal ein bisschen erzählen, wo das herkommt.
Mhm.
Und dann vor allem, wie es funktioniert. Und zwar vor allem, um einen Überblick zu schaffen, dass man sich irgendwie eine Vorstellung davon machen kann, was eigentlich für Mechanismen angestoßen werden, bis eine E-Mail tatsächlich ankommt und was dabei alles so falsch gehen kann und was vielleicht der Grund all dieser sinnlosen Meldungen ist, die jeder von uns schon mal in seiner Inbox gehabt hat. Du weißt schon, Delivery Failure Notice.
Ach so, ich dachte, du meintest Free Sex.
Und Dollar, Make Money Fast und genau, all diese Sachen. Also auch Sülze wird sozusagen ein Thema sein. Naja, soll ich jetzt mal anfangen?
Ja.
Ja?
Ja, ach, lass anfangen.
Können wir auch nochmal Musik.
Komm, wir können auch Musik hören. Schnell, lass anfangen.
Ja, also es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da gab es das Internet in seinen frühen Zügen. Und da wurde halt kräftig geforscht, wie so die Computer miteinander reden könnten, online, und wie man sie alle vernetzen kann. Das ist ja so eine Geschichte, die wir hier schon mehrfach erzählt haben und die ja dann mittlerweile auch in den Medien auch häufiger erzählt wird, weil sie ja nun verstanden haben, dass es Internet gibt. Was weniger bekannt ist, ist, dass es damals parallel zu dem eigentlichen ARPANET-Projekt und diesem aufkeimenden Internet vor allem schon so eine Szene gab, die sich damals um das Betriebssystem Unix herum gruppiert hat. Die nannte sich Usenet. Und Usenet verwendete damals halt noch nicht diese Internetprotokolle, wie man das heute im Internet macht, sondern ein ganz spezielles Programm, was es eben unter Unix gab. was eigentlich nichts anderes machte, als die Möglichkeit des Dateikopierens zwischen einzelnen Unix-Computern, die mit Modems verbunden sind, zu machen. Das heißt, man sagte, ich will diese Datei auf diesen anderen Computer haben und dann ruft halt nachts irgendwie der eine Computer den anderen an und dann wird die Datei übertragen. Und auf diesem Mechanismus, das Ganze heißt Unix-to-Unix-Copy. Also unter der Abkürzung UUCP für UCP bekannt geworden. Und mit UCP konnte man halt relativ tolle Sachen machen. Zum Beispiel die beiden Dienste, die im Usenet groß geworden sind, ließen sich damit wunderbar übertragen. Und das sind Mail und News. Und das Mail und News, wie man das heute aus dem Internet kennt, das ist eben dieses Mail und News, was sich im Usenet entwickelt hat. Ich bin hier ganz schön am Reinblasen. Ne? Kommt mir das nur so laut vor.
Das atmen alle sehr laut.
Wir sind alle noch gar nicht entspannt.
Möge die Macht mit euch sein.
Brot.
Luke.
Ja, okay.
Pack das Lichtschwert ein, Johnny. Ja, toll. Sind dir noch keine Fragen gekommen? Ist alles relativ plausibel bislang, ne?
Ja.
Also, was ist eigentlich das Bemerkenswerte? Also, Mail und News waren halt, ich weiß nicht, ob die wirklich gleichzeitig entstanden sind damals. Also so in etwa schon. Mail ist halt persönliche Post und News ist halt öffentliche Post. Das ist eigentlich das, was man daraus ziehen muss.
Das
schwarze Brett. Also während man bei Mail halt Nachrichten an Personen kann man mit News Nachrichten in einem bestimmten Kontext veröffentlichen. Und dazu gibt es halt diese hierarchisch gegliederten Newsgruppen, die sich da so entwickelt haben. Kennt man ja, kommt dieses Tralala, Altsex Bizarre und was nicht alles. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Und das Interessante daran eigentlich ist, das ist uns hier auch nochmal bei der Vorbesprechung so klar geworden, dass wir da eigentlich auch relativ wenig Unterschiede sehen. Leider ist es heute so, dass die Software, mit der man arbeitet, irgendwie zwischen News und Mail grob unterscheidet und man halt entweder Mail macht oder man macht halt entweder News und es gibt eigentlich sehr, sehr, sehr wenige Softwarepakete, die das zusammenbringen, weil eigentlich sollte man das gemeinsam benutzen. Aber da werden wir nochmal drauf eingehen im Laufe der Sendung, denke ich. Das ist eine der Aufgaben,
die erstaunlicherweise ist ja
anstehen.
Ist ja, also Mail ist auch für jeden Internet-Einsteiger irgendwie natürlich eines der ersten Sachen, die er benutzt. Also wir kriegen ja selber bei chaosradio@orb.de kriegen wir auch immer viele Testmails. So, heute gab es gerade wieder zwei, irgendwie, wo man sich dann so denkt, man, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun? Da kommt ein Test an, super.
Das ist ja noch harmlos, aber diese ganzen Dollar.
Oder
get rich quick.
Wie werde ich Hacker? Also mit Mail beschäftigt man sich doch relativ schnell, wenn man dann erstmal den Zugang zum Internet gefunden hat. Newsgroups sind komischerweise, also das Usenet ist irgendwie nicht so richtig populär. Zumindest in Deutschland nicht, was wahrscheinlich an der doch größtenteils Englischsprachigkeit der Newsgroups noch liegt, wobei es eine Menge auf Deutsch gibt, aber das ist doch sehr computerbezogen.
Es ändert sich.
Naja, es gibt keine bunten Bilder.
Oh doch.
Oh, da gibt's viele bunte.
Naja, das ist nicht offensichtlich.
Also irgendwann hat auch mal jemand veröffentlicht, dass es auch bei Newsex gibt. Und das ist natürlich der Garant dafür, dass auch dieser Dienst niemals verschwinden wird. Weil eigentlich alles, mit dem man Sex über irgendwas verbreiten kann, sich lange halten wird. Aber News erschließt sich, glaube ich, den Leuten deshalb nicht, weil man schon so eine gewisse Medienkompetenz entwickelt haben muss, um damit wirklich gut umzugehen. Damals im Usenet hat sich auch die Netiquette herausgebildet. Das ist so eine Reihe von Regeln oder sagen wir mal Verhaltensvorschlägen, wie man denn das Netz nehmen sollte. Damals waren ja nun alle Neueinsteiger noch relativ technisch und denen war das auch schnell klar zu machen, worin sie sich da bewegten. Heutzutage ist das schon deutlich schwieriger. Die Netiquette hat halt solche Sachen gebracht wie: überleg dir erstmal zweimal, bevor du irgendwas postest, und lies alles erstmal durch, bis du überhaupt weißt, womit du es zu tun hast, und brüll die Leute nicht an und mach keine Flame Wars und noch ein paar andere sehr praktische Sachen. Während damals so, also damals ist jetzt so Anfang der 90er Jahre, die Netiquette eigentlich wirklich auch jedem noch unter die Nase gehalten wurde und es irgendwie so Bestandteil der Kommunikation war, das auch zu wissen. Also es war so etwas, was man halt wissen musste, dass es das gibt. So.
Ich finde, das ist ein enorm wichtiger Punkt, weil...
Ja, und heute ist das halt überhaupt nicht mehr so.
Heute kommt man sich oft vor, als ob man in eine Kneipe geht und jeder erstmal losbrüllt. ohne dass man vielleicht erstmal guckt, wie viele Leute sind da oder vielleicht mal Hallo in die Runde wirft oder so eine Geschichte. Und ja, es ist eigentlich schade, weil ja, da geht's Deutschland online, aber leider wissen die meisten nicht wie.
Ja, ich denke, meine, was damals halt noch klar war, dass man eben einen gemeinen Raum, einen gemeinschaftlichen Raum sich teilt. Mhm. So, das war halt damals noch klar. Und heute ist halt mit diesen tausenden Websites, tausenden Chatrooms, tausenden hast du nicht gesehen, sehen die Leute halt das Internet halt mehr so als Straßennetz im Allgemeinen an. Und dann wird halt hier mal irgendwie ordentlich Gummi gegeben und da hinten werden die Omas überfahren. Also das ist wie im richtigen Leben. Und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren und wird sich auch nicht sehr viel dran ändern können. Aber wenn man halt bewusst mit Mail und News umgehen will, dann lohnt sich das sehr, sich da reinzufuchsen. Insbesondere, weil News ein sehr einfacher Weg ist, an Informationen ranzukommen, die man anderswo nicht so ohne weiteres bekommen würde. Also man stellt da eine Frage und siehe da, innerhalb von ein, zwei Tagen kriegt man auch eine Antwort, weil halt alle Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, da mitlesen. Naja.
Kann man vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer erklären, was, wie so eine, wie die Newsgroups, wie das Usenet genau funktioniert, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich, was da genau abgeht, vielleicht auch wie man da rankommt für die Leute, die es... Also ich habe es schon öfter erlebt, dass ich gesagt habe, findest du in der Newsgroup so und so. Und wenn man das einfach im Browser eingibt, dann funktioniert das natürlich nicht. Wobei es inzwischen auch browserbasierte Newsreader gibt und so weiter. Aber das kann man vielleicht nachher alles nochmal auswälzen. Weil gleich gibt es nämlich erstmal eine Kurzinfo. Ich glaube, so ein anderes von dem, über was wir alles reden werden, haben wir schon gemacht. Wird natürlich beim Thema E-Mail, wenn wir sicher auch aufs Thema Technik zu sprechen kommen. Wie geht das überhaupt?
Oh ja.
Wenn zum Thema...
Weil das ja auch Sachen sind, die einem permanent über den Weg kommen.
Richtig, Mail benutzen die Leute, die das Internet regelmäßig benutzen, sicher mehrfach täglich und na gut, Newsgroups dann auch, aber Telnet benutzt man vielleicht nicht mehr so. Also manche Leute. Das fängt gerade wieder damit an. wir werden über Spam reden, wir werden über Mailinglisten reden, vielleicht auch über Sicherheit.
Genau, dann werden wir uns noch ein paar Sätze einfallen lassen, die man so einfach im Radio fallen lassen kann, bis der Nachrichtenmann kommt.
Oder wir röcheln einfach jetzt mal alle fünf ins Mikrofon ganz laut und dann können wir die Zeit dann schon überbrücken. Chaos Radio, Ausgabe 43?
Ja.
Ja, Ausgabe 43, heute zum Thema E-Mail und Usenet. habe natürlich wieder den richtigen Jingle nicht zur Hand. Deswegen, wenn Fritz im Internet, dann www.fritz.de. Und warum gehen die Jingles auch nicht, die hier? Ach so, weil ich sie jetzt nicht mehr habe. Das ist natürlich extrem blöde, weil ich meine Diskette weggegeben habe. Super, warte mal, musst du kurz, Falk, kannst du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen? Eine möglichst interessante. Und einen Schwank. Zum Beispiel, was ist deine älteste Kindheitserinnerung?
Oh je, jetzt so ad hoc.
Nee, sag mal, was ist deine Lieblingssüßigkeit?
Meine Lieblingssüßigkeit?
Hm? Ach je. Wie heißt sie?
ich habe Snickers esse ich zum Beispiel sehr gerne. Immer wieder so ein Gang jetzt in der Regel, oder?
Also unsere Nachrichtensprecher werden ausgestattet von Sascha.
Info. Stellungnahme. Der SPD-Landesvorstand in Brandenburg hat sich am Abend für den Koalitionsvertrag mit der CDU ausgesprochen. Dem SPD-Sonderparteitag am 4. Oktober wurde die Bildung einer großen Koalition empfohlen. Aufschub. Die Bundesregierung hat heute ihren Beschluss vertagt, 100 deutsche Sanitätssoldaten nach Osttimor zu schicken. Zum einen ist die Truppenentsendung in der Koalition umstritten, zum anderen ist die Finanzierung noch unklar. Konflikt. Ein Einmarsch russischer Truppen in Tschetschenien wird immer wahrscheinlicher. Nach einer Woche massiver Bombenangriffe auf Tschetschenien ist ein erster Gesprächsversuch der russischen Regierung mit der Führung der abtrünnigen Kaukasusrepublik gescheitert. Westliche Regierungen äußerten sich besorgt über die Eskalation. Altlast. In Oranienburg ist heute erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Seit 1990 war es der 69. Einsatz eines Sprengkommandos in dem Ort.
Sport.
Fußball. In der Champions League steht es kurz vor Schluss wie folgt. Borussia Dortmund gegen Rosenborg Trondheim 2:2 und Leverkusen gegen Kiew 1:1.
Wetter.
Nachts zeitweise Regen um 12 Grad, morgen bewölkt, gelegentlich Regen, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 20 Grad.
Verkehr.
Verkehrsmeldungen liegen uns zurzeit nicht vor, gucken sowieso alle Fußball. Fritz wünscht gute Fahrt.
Heute ist Fußball?
Mhm.
Ja. Das war ein nicht aus der Ruhe zu bringender Falk Zielke mit dem Fritz Kurzinfo.
Fritz präsentiert Basketball der Alba-Klasse. Das erste Europa-Liga-Heimspiel der neuen Saison. Alba Berlin gegen Olympia Ljubljana. Donnerstag, 30. September um 20 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Alba Berlin gegen Olympia Ljubljana. Und das Motto lautet wie immer: Wenn Alba, dann Fritz.
Genau, das hört ihr hier bei Fritz Chaos Radio jeden letzten Mittwoch im Monat. Mehr Infos unter chaosradio.ccc.de. Das Ganze im www. Unsere E-Mail-Adresse ist chaosradio@orb.de.
Seit wann das eigentlich?
Ist doch chaos@orb.de.
Eigentlich ist es nicht chaos@orb.de, aber auf euren neuen,
verdammt,
auf der neuen Homepage von Fritz steht jetzt chaosradio@fritz.de. Ich habe da auch schon mal was hingemailt, aber ich habe das zumindest nicht gekriegt. Vielleicht sollten wir doch mal chaosradio@ccc.de einrichten. Ich glaube, das ist zuverlässiger. Weil das ist nämlich immer so eine Sache mit der Zuverlässigkeit von Mail-Konfigurationen.
Da sind wir auch schon wieder richtig mittendrin im Thema. Zum Thema Mail-Server konfigurieren habe ich in den letzten Wochen auch einiges gelernt. Man will ja dann doch immer mehr machen, ne? Irgendwann muss man ja dann so bestimmte Sachen selber machen und mal gucken, wie das geht. Und dann baut man Scheiße und dann kriegt man 3 Tage lang keine Mails. Das ist auch doof.
Redest du jetzt wieder von Word-Virussen?
Nee, davon nicht, um Gottes Willen.
Naja.
Aber wir können ja mal ein bisschen anfangen, wie Mail überhaupt funktioniert. Was passiert da, wenn man einen Text eintippt in seinem Mail-Programm? Warum brauche ich überhaupt ein spezielles Mail-Programm?
Weil du eigentlich für jeden Dienst ein spezielles Programm brauchst.
Ja, frag mich sowieso, warum ich immer verschiedene Programme brauche. Warum kann mein Computer nicht alles automatisch?
Nimm doch Netscape.
Naja.
Naja, gut, Netscape hat ja mit seinem Navigator, Kommunikator im Prinzip versucht, genau das zu machen. So irgendwie Mail, News, Web, alles in einem.
Ja, und alles nicht richtig.
Genau, alles nicht richtig. Das ist halt das Problem. Eigentlich, wenn man richtig schön ordentlich damit arbeiten will, dann will man irgendwie Programme mit Features und man kann von einem einzelnen Programm das einfach nicht erwarten. Naja, aber du fragtest ja, wie das so funktioniert.
ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, dass das Ganze aus dem Usenet kam und da gab es halt das nicht, was es heute gibt. Nämlich, dass alle Rechner miteinander im Prinzip virtuell verbunden sind. Sprich, um nun Post von einem Rechner zu einem anderen zu bekommen, über ein Netz von Computern, wo nur manche sich manchmal einmal am Tag oder in der Nacht per Modem irgendwelche Dateien hin und her schicken, das war natürlich schwierig. So, man wollte halt irgendwie eine Mail schicken an Rechner XY, aber der hängt halt nicht an dem eigenen dran, sondern man hat selber vielleicht einen Rechner angerufen in der eigenen Stadt und der stand in Verbindung mit einem Rechner in einer ganz anderen Stadt, der dann wiederum mit noch einem in Verbindung steht, der dann vielleicht mit dem in Verbindung steht, wo die Mail eigentlich hin soll. Und dann hat man sich große Dateien zusammengetragen, sogenannte Maps, in denen genau das drin stand. Welcher Rechner ruft welchen Rechner wie häufig an? Und dann gab es wiederum andere kluge Programme, die das einmal durchgegangen sind und dann so gesehen haben, aha, wenn ich also eine Mail da hinschicken will, dann ist der kürzeste Weg der. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, so mit User als Rechner. Und dann wurde das umgerechnet in einen Pfad. Der schrieb sich dann so mit Ausrufezeichen dazwischen. Deswegen sind die Dinger auch als Bang Passes bekannt geworden. Das heißt, es war dann eine ganze Latte von Rechnern, wo es halt von Rechner zu Rechner zu Rechner ging. Das war natürlich A, nicht besonders schnell, weil es dauerte halt noch echt viele Tage, bis die Mail auch ankam.
Und die Maps mussten verteilt werden.
Und die Maps mussten vor allem auf allen Systemen gleich sein und immer aktualisiert sein und richtig sein. Und es gab sozusagen einige Probleme. Aber trotzdem hat sich dieses Prinzip des sogenannten Store and Forward halt durchgesetzt. Das heißt, eine Mail wird auch heute noch im Prinzip so behandelt. Ich schicke sie halt erstmal los. Dazu schicke ich sie an einen ersten Rechner. Und dann wird sie so lange an andere Rechner weitergeleitet, bis sie halt da ist, wo sie hingehört. Heutzutage sollte dieser Weg natürlich möglichst kurz sein, aber wir werden gleich nochmal ausfinden, dass da so oder so immer mehrere Rechner mit beschäftigt sind. Bei News funktioniert das anders.
News? Du warst der Experte für News.
Ich bin der Experte für News.
Unser.
Wofür seid ihr beide eigentlich Experten?
Genau.
Mail,
verdammt. Vielleicht ist ja draußen ein News-Experte, der kann uns dann mal anrufen.
Okay, bei News. Ja, News ist halt ein anderes Verteilungsschema. Also das, da gibt es halt diese Newsgroups und man postet seine Nachricht halt an einen News-Server, der im Prinzip in Massen halt diese Nachrichten sammelt und an andere News-Server weiterreicht und die tauschen sich halt die ganze Zeit untereinander aus. Welche Nachricht hast du noch nicht? Dann schicke ich dir die mal, weil ich hab die. So, und nach diesem Schema werden halt diese Nachrichten an jeden weitergeleitet. Das heißt, in News ist das Interessante, dass eine Nachricht halt überall ist. Wenn man also, falls ihr irgendwie gleich von der Mafia umgebracht werdet, so, falls es also droht und ihr müsst also unbedingt der Welt noch eine Nachricht geben und ihr wollt irgendwie möglichst dafür sorgen, dass diese Nachricht auf Ewigkeiten erhalten bleibt und auf jeden Fall gefunden werden kann, dann ist der beste Weg, das im Internet News zu posten, weil dann ist es innerhalb von wenigen Minuten auf echt verdammt vielen Computern.
Muss man schnell nur noch rec.mafia
finden. Man sollte schon eine Newsgruppe nehmen, die es gibt, ja.
Also ich meine, auch Mail wird ja auf einem Server gelagert sozusagen, bis man sie abholt. Und der Unterschied ist einfach, dass bei einem Mail-Server, da gehe ich halt, sobald ich mich mit dem Internet verbinde, jetzt mit einer Einwählverbindung, gehe ich hin und hole meine Post ab sozusagen auf meinen Rechner bei mir zu Hause. Da habe ich halt einen Account und ein Passwort, damit da erstmal niemand ran kann. Und beim News-Server können halt alle ran. Also sobald man den richtig eingegeben hat und ein Provider hat, der einen News-Server zur Verfügung stellt, oder es ist ein ganz öffentlicher News-Server, können eigentlich alle mitlesen und wie aus dem schwarzen Brett die Nachrichten untereinander eigentlich abrufen, darauf antworten. Auch die Antworten kann dann wieder jeder sehen, außer man verschickt sie per Mail.
Genau, also 1000 Kombinationen sind möglich. Aber vielleicht sollten wir einfach mal erläutern, wie das eigentlich ist mit der Mail. Wenn du deine Mail-Konfiguration, man kennt das ja sicherlich, Netscape starten und dann fragt er dich erstmal 1000 sinnlose Sachen, von denen du noch nie irgendwas gehört hast. Und gerade bei E-Mail muss man echt viel eingeben. Da gibt es dann einen Mail-Server. Manche bezeichnen das.
SMTP-Server.
Ja, genau, da fängt es nämlich schon wieder an. Es gibt nämlich eigentlich so etwas wie einen Mail-Server eigentlich nicht, weil es gibt verschiedenste Protokolle, die eine Rolle spielen. Naja, vielleicht sollten wir einfach mal am Anfang anfangen. Also du schreibst halt deine Mail und das tust du mit einem sogenannten MUA.
Mit einem Mail User Agent.
Genau. Und was macht der Mail User Agent?
Der Mail User Agent nimmt diese Post entgegen und sorgt dafür, dass sie über einen Mail Transport Agent, wie zum Beispiel Sendmail, ausgeliefert wird.
Genau.
Vielleicht sollten wir noch was zu der Mail selbst sagen. Die besteht nämlich aus mehreren Teilen, aus dem Header und aus dem Body. Und Im Header stehen so Zusatzinformationen oder Metainformationen und im Body steht der eigentliche Text, den man verschicken will. Aber im Header steht halt auch, an wen es gehen soll, von wem es kommt und
andere unwichtige Informationen, die dann der User-Agent da noch reinschreibt.
Genau.
Im Header steht dann zum Beispiel, so wie heute, wo ich eine Mail bekommen habe, von der Mail geschrieben hat, du findest nie raus, wer ich bin, so ein Fritz Hörer oder so. Und im Header steht dann drin, telefonnummer@t-online.de.
Genau.
So was steht dann da drin. Also man kann manchmal aus dem Header wirklich lustige Sachen rauslesen, aber auch nicht besonders oft. Also es ist halt ziemlich viel Kauderwelsch. Was manchmal helfen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kann man da so ein bisschen, wenn man Ahnung davon hat, kann man ein bisschen rausfinden, wo es vielleicht.
Genau, das ist nämlich überhaupt sehr interessant. Also wenn man eine Mail bekommt, dann sollte man sich ruhig mal die Zeit nehmen und sich mal den Header durchlesen. Das ist halt der Teil, das hängt dann wiederum sehr von dem Mailprogramm ab, was man verwendet, wie gut es das einem anzeigt. Aber eigentlich sollten alle Mailer, die die Funktion haben, einen den vollständigen Header anzuzeigen. Das sieht dann erstmal ziemlich kryptisch aus, 1000 Zeichen drin. Und immer so Zeilen nach dem Schema Keyword, also ein Name, ein Doppelpunkt und eine restliche Information. Zum Beispiel to. johnny@orb.de oder @fritz.de. So, das wäre dann erstmal, wo es hingeht. Und dann steht noch drin from://tim@ccc.de. So. Und dann kommen aber noch weitere Sachen drin. Was zum Beispiel ganz interessant ist, sind die
die Wege, die das lang geht. Das ist das Receive by. Daran kann man feststellen, woher diese Mail in etwa kommt. Also man sieht den Weg der Rechner, über die sie gelaufen ist, und auch die Zeit, an der diese Mail an jedem Rechner angekommen ist.
Sieht man den gesamten Weg immer?
Man sieht den gesamten Weg bis zum Absender.
Kann das sein, dass die kürzer geworden sind?
Ja.
Ja. Also weil, ich kann mich doch erinnern, dass früher waren da teilweise endlose Geschichten, also dass die Mail wirklich von Rechner zu Rechner zu Rechner rund um die Welt.
Das ist halt das, was ich vorhin meinte. So im, früher war halt viel noch. Was für ein früher meinst du jetzt?
So 92.
Nein. Genau.
Das war eben dieses Store and Forward, das heißt, es ging über sehr viele Rechner, weil die Rechner nicht miteinander vernetzt waren. Mhm. Jetzt ist es eben so, der Absenderrechner versucht, möglichst direkt Kontakt mit dem für die jeweilige Domäne zuständigen Rechner aufzunehmen. Insofern wird natürlich auch der Weg kürzer. Mhm.
Genau.
Tja, wollen wir da jetzt noch genauer einsteigen?
Ja, ja,
genau. Wie das mit dem Routing funktioniert, wie die Mail von A nach B kommt?
Ja, das mit dem SMTP, ich denke, das ist nämlich irgendwie echt erklärungsbedürftig. Also was ist ein SMTP-Server?
Warte mal ganz kurz, MUA, also Mail User Agent, das ist eigentlich mein Mail-Programm.
Genau. Der Mail-Client. Klares E-Mail, Outlook, Netscape, was auch immer. Also das, womit man die Mail schreibt und womit man sagt Send. Und da, wo man sie liest, das ist der User Agent, wie der Name schon sagt. Also derjenige, der tatsächlich Kontakt mit der Realität aufnimmt.
Da fällt mir übrigens gerade noch was Wichtiges ein. Habt ihr irgendwo, reden wir auch darüber, wie Mails geschrieben werden? Also weil es gibt ja seit noch nicht allzu langer Zeit diese Unart, Mails in HTML zu schreiben.
Ja, ja.
Da können wir vielleicht nachher nochmal einen Satz zu sagen, dass wir vielleicht alle ihr Outlook umkonfigurieren. Weil
auch noch zu den Gefahren von HTML-Mail. Okay. Also das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann manchmal auch für den Empfänger echt, also yep. Naja.
So, das heißt, der erste Schritt ist, ich schreibe die Mail, dann drücke ich auf Send und dann passiert Folgendes. Der Mail-User-Agent, das Programm, nimmt Kontakt auf mit dem Computer, den du eingetragen hast als, tja, wie das dann auch immer heißt, SMTP-Server oder Mail-Server. Das ist eben ein Computer, auf dem ein Mail-Transfer-Agent, also ein Programm zum Weiterleiten von Mail, installiert ist. Und der nimmt die Mail per SMTP an.
Vorausgesetzt, sie wird nicht lokal, also wenn du von einem Unix-Rechner aus deine Mail verschickst, dann wird die lokal dem SMTP-Server übergeben, also nicht über SMTP, aber der schickt sie dann per SMTP, was Simple Mail Transfer Protocol heißt, an wen eigentlich?
Und hier sind wir schon. Eine Adresse setzt sich ja aus Benutzername und Domain zusammen. Und hier ist es natürlich so, für eine Domain gibt es sogenannte Mail Exchanger. Das sind Rechner, die sich verantwortlich fühlen für diese Domain, also Post für sie entgegennehmen und auch wissen, wo sich der Benutzer befindet und diese dem weiterleiten. Das heißt, der Mail Transfer Agent stellt fest, zu welchem Rechner muss ich dieses Mail routen und versucht sie dort direkt per SMTP abzugeben.
Das muss doch auch wie damals dann funktionieren, dass diese Dateien sozusagen, also die Informationen, wo steht der Rechner lösemösel.de, das muss doch auch ständig geupdatet werden, oder?
Ja, nee, das wird jetzt anders gemacht. Also früher musste man halt den Weg wissen. um den schon in die richtige Richtung loszuschicken. So wie früher, wenn man im Wald irgendwie Boten durch die Gegend geschickt hat, um die andere Bande zu erreichen.
Und heute?
Heute sind sie ja im Prinzip alle miteinander verbunden.
Ja. Ja, heute nimmt man dafür den Domain Name Service, also den DNS-Dienst, und da stehen die MX-Einträge drin.
Also da, wo auch die IP-Einträge für
WWW stehen und so weiter.
Ah. Und da gibt es dann unter Umständen mehrere MX-Record, was Mail Exchanger heißt, ich weiß nicht, ob wir das schon erklärt haben. Und diese Server fühlen sich zuständig, die sind priorisiert. Also jeder dieser Rechner hat eine Preference, und je niedriger die Preference ist, desto besser ist er geeignet, um die Mail dem zu geben, der sie haben soll. Und jeder SMTP-Server guckt erstmal nach, was ist der niedrigste MX-Record, und versucht dann die Mail dahin zu schicken. Wenn das gerade nicht geht, dann nimmt er den nächst höher präferierten, also was heißt höher, niedriger, naja, das ist halt irgendwie genau andersrum.
Wir können ja mal ein Beispiel machen. Also bleiben wir doch mal irgendwie, ich schicke dir eine Mail. Also tim@ccc.de, ich schreibe halt jetzt eine Mail, dann drücke ich irgendwie auf Send. Und mein Programm überträgt das an den SMTP-Server, an den Mail-Transfer-Agent, den ich eingestellt habe. Das ist dann halt mail.ccc.de. Ein Computer, der sozusagen darauf wartet, Mail von mir entgegenzunehmen, um sie dann weiterzuleiten. Der kriegt dann die Mail von mir und da steht drin to@johnny@fritz.de. Jetzt macht er Folgendes. Jetzt guckt er sich das fritz.de an und fragt über DNS, also da, wo man auch die IP-Adressen herbekommt, fragt er halt, welcher Computer ist zuständig, um Mail anzunehmen für alles @fritz.de.
Und das ist besagter MX-Record. Und dann versucht er mit der niedrigsten Ziffer, mit der niedrigsten...
Macht's einfach.
Er versucht sie dahin zu schicken.
Also, genau, also versucht sie dahin, nehmen wir da erstmal den Idealfall an. Also dieser Computer wird halt gesagt, okay, es gibt mail.fritz.de, weiß ich jetzt nicht, heißt bestimmt anders, vielleicht heißt er auch so. So, und dann schickt eben mein Mailhost an den Computer die Mail weiter mit dem Auftrag, hier, leite das mal an Johnny. Mhm. Ja, und dann nimmt der Computer das an
und wartet darauf, dass ich es abhole.
Stellt fest, aha, fritz.de, das brauche ich gar nicht weiterleiten, das ist hier. Und dann hängt es davon ab, wie das Netz dahinter aussieht, wohin dann die Mail konkret gemacht wird. Im besten Fall wird sie auf einem Server bereitgestellt zur Abholung. Und dann kommst du halt wieder mit deinem Mail-Programm und benutzt ein anderes Protokoll, um diese Mail abzuholen. Und das ist
unter Umständen POP3 oder IMAP4. Und naja, das macht dein Mail-Client halt, der holt da die Mail ab und zeigt sie dir.
Die meisten Clients sind POP-Clients, oder?
Ja.
Wo kommt IMAP4 her?
IMAP4 ist sozusagen eine bessere Implementation als POP, weil bei POP die Mails auf den lokalen Rechner kopiert werden. Wenn sie bei IMAP4 sozusagen auf dem Server liegen bleiben und von verschiedenen End-Workstations sozusagen erreichbar sind. Das heißt, man hat immer seinen Mail-Folder vorrätig in der Gesamtform.
Ach so. Das heißt, also, die Mail kommt dann nicht, wird nicht übertragen, sondern nur der Inhalt dargestellt. Also ähnlich wie bei Telnet. Wird nur auf meinem Screen sozusagen.
Also bei POP bist du gezwungen, die Mails komplett zu übertragen, während du bei IMAP, was ein neueres, moderneres Protokoll ist, was sich jetzt erst langsam anfängt durchzusetzen, du die Möglichkeit hast, einfach schon mal dir eine Liste nur aller Betreffzeilen anzeigen zu lassen, und dann kannst du in dem Moment auswählen, mich interessiert überhaupt nur die Mail. So, stell mal vor, du bist irgendwie 2 Wochen weg und dann kriegst du irgendwie 200 Mails. Das dauert erstmal eine halbe Stunde, bevor du überhaupt anfangen kannst. Und bei IMAP wäre es eben möglich zu sehen, 200 Mails, kriegst relativ schnell den Überblick und sagst, okay, das interessiert mich jetzt, und musst den anderen Müll nicht erst übertragen, bevor du ihn dir angucken kannst.
Ach, das wäre praktisch. Das muss ich mir mal merken.
Das könnt ihr mal euren Sys-Admin erzählen.
Der Nachteil ist natürlich...
Contact your local system.
Aber das machen auch relativ viele Provider E-Map-Services an, oder?
Naja, eigentlich nicht, denn das Problem ist natürlich, dass hier genau die Platte wird voll. Es ist relativ viel Mail, die da zu laufen hat. Und zum anderen ist IMAP in den momentan verfügbaren Implementationen ein eklatantes Sicherheitsproblem.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn die Sachen da weiter rumliegen. Dann heißt das natürlich auch, dass, also so, wenn ich mit einem POP-Client meine Mail abhole vom Server und eingestellt habe, dass er sie dann auf dem Server löschen soll, dann ist sie bei mir. Dann ist das mein Sicherheitsproblem, ob da jemand drin rumwühlen kann. Zumindest nachdem ich sie gelöscht habe. Vorher liegt sie natürlich auch darum auf dem Server. Und
genau, von daher ist der Unterschied eigentlich nicht wirklich da. Also die Mail liegt bei ihm halt nur länger da, und ist für die Provider heutzutage eher ein Plattenproblem. Und für die Security da muss man eben sowieso sagen, auf diesem gesamten Weg, den wir da beschrieben haben, der unter Umständen sehr viele Computer, die einem nicht gehören, beteiligt sind, liegt die Mail immer im Klartext rum und kann im Prinzip beliebig vergessen, gelöscht, kopiert, modifiziert, sonst irgendwas werden, ohne dass der Empfänger eine Möglichkeit hätte, das festzustellen, dass dem so ist.
Das habe ich nie richtig verstanden, warum das so einfach ist. Also wenn ich jetzt, wenn, nehmen wir mal an, ich betreibe einen der Rechner, die so sozusagen, wo irgendwelche Mails von irgendjemandem an irgendjemanden auf Durchreise sind, dann sind die ja offensichtlich nur Bruchteile von Sekunden da, oder?
Naja, das ist grundsätzlich mal eine Konfigurationsfrage. Natürlich sind die Rechner bemüht, die Mail möglichst schnell auszuliefern. Man will ja die Post möglichst bald erhalten. Mhm. Es ist aber so, dass ich natürlich sagen kann, ich möchte diese Mail vorhalten oder ich möchte sie zum Beispiel verändern. Diese Mail ist ja mit Standards beschrieben. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Satz, wie eine Mail aufgebaut ist. Mhm. Und ich kann natürlich nach bestimmten Schlüsselwörtern, zum Beispiel der Absenderzeile, sehen. Und wenn ich da meinen gesuchten Absender finde, zum Beispiel Johnny, dann kann ich einfach mal alle diese Mails an mich kopieren und sie trotzdem weiterleiten oder sie verschlucken oder sie verändern.
Sind diese Zwischenstationen auch Mail-Server auf den verschiedenen Maschinen, also zum Beispiel auf den verschiedenen Unix-Maschinen?
Das sind Mail-Server. Das ist in diesem Fall der MTA, der die Mail vom SMTP-Server des Absenders entgegengenommen hat.
Also angenommen, wir wollten irgendwie alle Mails haben, die hier bei Fritz eingehen sollen. Angenommen, es würde uns gelingen, auf dem Internet irgendwie die Nachricht zu verbreiten, dass wir mit unserem Computer, der heißt irgendwie hijack.ccc.de, so, und wir würden halt sagen, hijack.ccc.de ist zuständig für die Mail für fritz.de. So, angenommen, uns würde gelingen, das zu tun.
Dazu müsstest du aber den DNS-Eintrag ändern.
Dazu müsste ich den, hey, guter Hacker drin.
Ja,
ja, genau das. Also angenommen, es würde uns gelingen, diesen MX-Rekord so zu ändern, dass der Hijack-CCC drin ist, dann würden alle Computer auf dieser Welt die Mail erstmal an uns schicken. Und wir könnten so halt dann angucken, wie du schon sagst, irgendwie kopieren, wegschmeißen, durch den Fleischwolf drehen, unterschiedliche Mails anderen Leuten zustellen, einfach die Adressaten miteinander vertauschen, sodass irgendwie der Geschäftsführer das liest, was die Sekretärin eigentlich bekommen sollte und umgekehrt. Und dann leiten wir es einfach an den eigentlichen, wirklich zuständigen Server weiter und ja, keiner hat was gemerkt. Die merken nichts. Man kann das natürlich feststellen, aber es würde auf jeden Fall erstmal so laufen und niemand wird es auffallen.
Gut, aber nehmen wir mal an, du fängst nicht an, also DNS-Eintrag zu verändern ist ja auch nicht so leicht.
Naja, nach den derzeitigen Bind-Implementierungen,
naja, gut, die aber so verwendet werden. Fordert ja doch eine miese Aufwendung, was natürlich viel einfacher ist, grundsätzlich mal dafür zu sorgen, dass ich auf der Strecke zwischen dem Absender-SMTP-Server und dem Host für Fritz bin. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn Fritz, keine Ahnung, über SNAFU angebunden ist, kann der Betreiber von SNAFU sämtlichen Verkehr, der über diese Leitung geht, mitlesen und natürlich auch den spezifizierten Port 25 für SMTP komplett mitlesen und protokollieren, whatever.
Oder auch on the fly verändern und so weiter.
Tausche das Wort Urlaub gegen Drogen aus, zum Beispiel.
Ich habe schon wieder Drogen.
Ich brauche dringend mal wieder Drogen.
Das wäre extrem interessant.
Gute Idee.
Guter Hacker, Johnny.
Ja, nee, was ist das, was ich abends so mache?
Also mit anderen Worten, E-Mail ist unsicher bis ins Mark. Es gibt da genau keinen Sicherheitsmechanismus. Das Schlimmste ist vor allem, dass wenn man Pop macht, also überhaupt das Schlimmste an diesem Pop, dass das Passwort, was man eingibt, an den Server unverschlüsselt übertragen wird. Das heißt, man kann auch wunderbar, wenn man irgendwo in der Leitung dazwischen hängt, wenn man irgendwo beim Provider mal auf so einem Ethernet lauscht, dann sieht man bestimmt pro Tag an die 20.000 verschiedene Passwörter rumfliegen. Man weiß auch sofort, zu wem sie gehören. Und diese Information, also man kann natürlich jetzt keinem Provider unterstellen, dass er das tut. Das wollen wir damit auch nicht tun, aber möglich wäre es ohne Probleme.
Naja, es geht ja gar nicht so sehr um die Provider, es geht um die technische Möglichkeit und dass, wenn zum Beispiel irgendjemand in irgendwelchen Etagen beschließt, dass er jetzt den Providern...
Du meinst they.
They, ich meine sie, genau. Beschließt, dass man den Providern die Auflage macht, ohne das vielleicht eine große Glocke zu hängen. Wenn ihr in Zukunft hier Internet providen wollt, dann möchten wir gerne von euch, dass nach folgenden Stichwörtern gesucht wird oder so.
Genau das.
Das ist passiert. Eher die Möglichkeit.
Das wird auch getan. Also das ist die Realität.
Da gibt es sogar ein Gesetz für.
Deswegen klingeln die immer bei mir.
Früher haben sich immer so viele Leute gewundert, warum so viele Mailwege immer durch Virginia gingen in den USA. Also fast jede Verbindung, die man da irgendwie in frühen Zeiten gemacht hat, ging irgendwie über Virginia, bis einem halt mal klar wird, dass da
Es gibt deswegen auch
ihre Zentrale hat und
es gibt deswegen zum Beispiel Leute, die, wenn sie mit bestimmten Wörtern in einer Mail arbeiten, weiß ich nicht, man kann ja zum Beispiel auch das Stichwort Drogen irgendwie kann ja in komplett harmlosen Zusammenhängen stehen oder von Experten, die sich unterhalten oder so. Also wenn da dann was rausgefiltert wird, allein an Stichworten, das ist natürlich eine extrem heikle Geschichte. Aber es gibt deswegen Leute, die dann zum Beispiel Sternchen zwischen die Buchstaben setzen bei bestimmten Wörtern oder so ein Kram. Das ist natürlich ziemlich umständlich, einfacher.
F-Stern-CK
zum Beispiel. Das ist natürlich sehr viel einfacher und sehr viel sicherer, dann den Kram gleich richtig zu verschlüsseln. Da hatten wir auch schon diverse Extrasendungen drüber zum Thema PGP. Da kann ja jeder selber mal gucken.
Genau, Mail ist unsicher. Und man muss halt echt, man sollte halt echt aufpassen, was man irgendwie per Mail wirklich kommuniziert. Ich meine, es gab da ja jetzt wieder ein paar schön populäre Fälle, irgendwie Hotmail, dieser webbasierte E-Mail-Service, den Microsoft gekauft hat.
Für
ich kaufe mir mal alles. So
für wie viele Millionen?
Für unglaublich viel Geld wahrscheinlich wieder. Und es lohnt sich wahrscheinlich sogar auch noch für sie. Ja, die bieten halt jedem kostenlos E-Mail an. Und das wurde dann irgendwie gehackt neulich. Man hat also einen Weg gefunden, wie man irgendwie in die Mailboxen kommen kann.
Ich war an dem Tag nicht da und habe am nächsten Tag meine Mail gekriegt. Da war dreimal diese Meldung drin. Scheiße. Das wäre lustig geworden.
Weiß jemand, wie der Hack gelaufen ist bei Hotmail?
Was du?
Kram.
Wir können ja kurz mal, also gibt's also webbasierte E-Mail-Angebote sind dann funktionieren im Browser. Man gibt eine www-Adresse ein, zum Beispiel, dann einer der bekanntesten ist eben Hotmail, genau. www.hotmail.com. Da kann sich jeder sein kostenloses Internetkonto sein Mailkonto einrichten. Der Vorteil, der ganz am Anfang von diesen Diensten immer rausgestellt wurde, war halt der, dass man, selbst wenn man seinen eigenen Computer nicht dabei hat, wenn man unterwegs ist, man kann dann an irgendeinen Rechner gehen, der einen Browser hat und kann seine Mail abfragen. Das ist auch sehr praktisch.
GMX ist auch noch so ein bekannter.
GMX ist ganz verbreitet inzwischen in Deutschland. Es gibt aber noch, weiß ich nicht, Dutzende andere. Und dieser Service ist vor anderthalb Wochen oder so, oder vor zwei Wochen gehackt worden. Hotmail hat so ein Typ, dessen Name jetzt nicht einfällt, erfunden und dann für weiß ich nicht wie viele Millionen, ich kann es echt nicht fassen, ich glaube 30 Millionen oder irgendwie sowas, an Microsoft verkauft.
Was? Den Hack?
Oder waren es mehr? Nee, nicht den Hack, sondern den Service erstmal.
Ah.
Nein, wie das gehackt worden ist, weiß ich nicht.
Der Service ist ja von einer US-Firma entwickelt worden, das ist auch das Schöne. Die hatten nämlich damals natürlich nicht irgendwie Microsoft im Rücken und haben das Ganze deshalb auf BSD entwickelt. Das sind die einzigen BSD-Server bei Microsoft. Und das sind aber die, denen sie vertrauen und die viel Leistung bringen müssen.
Das BSD, muss man kurz dazu sagen, ist ein
Unix-Derivat.
Genau.
Ja, wie der Hack genau gelaufen ist,
also, wissen wir jetzt nicht.
Ich weiß es.
Du weißt es? Dann erzähl doch mal.
Also es gab da ein Skript, ich weiß den Namen nicht mehr, jedenfalls gab es ein Skript bei Hotmail, was irgendwie das Anmelden mittels der Übergabe des Usernamens ermöglichte. Dieses Skript ist halt irgendwie bekannt geworden, irgendjemand hat es gehört, wie auch immer. Dann gab es, um dieses Skript zu benutzen, gab es ein Interface, ein HTML-Interface, da konnte man, also eine HTML-Seite, die dann letztendlich dieses Skript aufgerufen hat, oder man hat dann dieses Skript aufgerufen und da konnte man einfach den Namen eintragen und dann hat man die Mailbox gesehen von demjenigen und konnte bis auf Passwortänderung, glaube ich, alles machen. Also für die Passwortänderung brauchte man halt das Passwort, deshalb war das nicht möglich, aber man konnte halt Mails lesen, Mails verschicken und das Ganze 24 Stunden lang und da sind auch irgendwie Geschichten hochgekommen von
irgendwelchen Leuten, Business-Leuten, die dann auch über Hotmail ihre Prostituierten-Kommunikation abgewickelt haben und ist halt wie mit dem IMAP-Server, die ganze Mail liegt da halt rum und man kann halt irgendwie auf alles zugreifen. Also man sollte auch über Hotmail-Accounts nicht irgendwie Banküberfallplanung oder so schicken. Das wäre einfach zu lange nachweisbar.
Wie der Hack jetzt gelaufen ist, ist mir immer noch nicht klar. Also es gibt, wenn du einloggst bei Hotmail, gibst deinen Username ein, dein Passwort und dann wird irgendein CGI aufgerufen.
Na, dann kriegst du eine Session-ID und bist dann in dieser Session drin. So, das heißt, du bist sozusagen bekannt.
Aber dieses Skript vergleicht erstmal Username und Passwort, was er irgendwo Chiffre wahrscheinlich abgelegt hat.
Genau, und wenn es das verglichen hat, dann kriegst du halt eine Session-ID, also eine Nummer, die möglichst nicht zu raten ist. Mhm. Und mit dieser Nummer in der URL kannst du dann weitermachen. So, und wenn ich jetzt sozusagen eine Nummer rauskriegen würde, die dieser Server akzeptiert, dann könnte ich genau
an deiner Stelle weitermachen. Ich könnte deine Mail weiterlesen. So, und dieses Skript hat halt eine gültige, also wenn ich es jetzt richtig erinnere, dann war es eben eine gültige Session-ID generiert und mit der konnte man dann sozusagen in Hotmail weitermachen.
Ah, super. Also man,
also das war natürlich
hat das irgendjemand Dummheit. Von euch benutzt und ausprobiert? Hat das funktioniert?
Ich, ich kenne jemanden, der hat es benutzt und es hat funktioniert.
Du warst rot, du hast es auch probiert. Okay. Ich habe übrigens eine Person gesprochen, die mir gesagt hat, dass sie tatsächlich, also der mir gesagt hat, dass er tatsächlich, also er hat es auch gemacht und es hat auch funktioniert. Er ist wirklich an Mail-Accounts von Freunden nicht rangegangen, absichtlich.
Das ist auch
das, was er gar nicht wollte, was ich echt extrem okay fand.
Das ist auch
hätte
so.
Ich nicht
das
gemacht.
Man will das nicht wissen.
Ich fand es schon immer eklig, Mail oder auch ganz normale Post von anderen Leuten zu lesen. Das interessiert mich wirklich nicht.
Kennst du das Gefühl, wenn du verpeilt auf einer Party stehst und du denkst gerade über irgendetwas nach und zwei Sekunden später fällt dir auf, dass du jetzt nicht gedacht hast, sondern es einfach gesagt hast? So. In deiner ganzen Verpeiltheit und alle gucken dich komisch an. Ja, so ist das dann halt ein bisschen mit E-Mail. So.
Ja, das ist nicht schön.
Was man nicht weiß, kann man auch nicht irgendwie aus Versehen
erzählen. Also man sollte sich sozusagen das mit der E-Mail gut überlegen. Aber es gibt da viele Leute, die gehen da sehr nachlässig um. So, es gibt ja auch viele Leute, die installieren also Software, die nicht so gut funktioniert. So. Es gibt da ja einen tollen MTA, wie Microsoft Exchange, der auch sehr bekannt ist für seinen ressourcenintensiven Betrieb und irgendwie seine sonstigen Security-Mängel, die es noch so aufweist.
Reden wir doch über die guten Sachen.
Reden wir lieber über die guten Sachen. Oh, als nächstes steht aber hier Spam.
So, also wie E-Mail technisch abläuft, wissen wir.
Ist dir das klar geworden, Johnny? Hast du es verstanden?
Ich verstehe es komplett.
Könntest du es uns erklären?
Ich kann es euch erklären. Ich werde jetzt erstmal rausfinden, wie man MTAs umkonfiguriert.
Ah ja, genau. Sendmail zum Beispiel. Das ist eine echte Herausforderung.
Ja, da kann man viel bei lernen. Also,
muss man auch mindestens einmal gemacht haben.
Das Schöne ist ja, was ich relativ früh, also ich finde ja Unix auch nach wie vor ein sehr spannendes Thema und habe das jahrelang irgendwie zur Seite gelegt, jetzt versuche ich es gerade wieder ein bisschen und sehr spannend finde ich jetzt zum Beispiel, wie einfach es ja für den Provider ist, irgendwie zum Beispiel Alias einzurichten, also dass ich halt sage, ich will nicht nur die Mail, die an johnny@orb.de kommt, sondern auch an Johnny Häusler oder John oder Häusler oder J. Häusler oder so. Eigentlich überhaupt kein Problem. Ein Eintrag in eine reine Textdatei. Und da finde ich es immer relativ spannend, dass viele Provider daraus doch eine Riesengeschichte machen, als ob man da also dann jetzt irgendwie noch 20 Mark im Monat zusätzlich zahlen müsste und so.
Du hast einen Verwaltungsaufwand.
Ja gut, einen Verwaltungsaufwand. Also wenn ich jetzt tausende von Usern habe, dann ist es okay. Aber ich fand das wirklich so vor einigen Jahren noch, fand ich es extrem spannend, dass das nicht so einfach war. Heute, wo ich weiß, wie einfach es ist, verstehe ich es nicht. Verwaltungsaufwand ist ja okay, aber...
Naja, also ich meine, ein Unix-System für viele, viele tausend Leute zu administrieren ist schon...
Das ist bestimmt nicht so richtig schön.
Nicht das, womit man irgendwie gleich anfängt. So. Und gerade wenn es so bei Mail-Konfigurationen geht, da gibt es so ein paar echt grausame Sachen. Also der älteste Vertreter dieser MTAs zum Beispiel ist Sendmail. Und das Programm Sendmail ist einfach dafür bekannt, die wahrscheinlich unleserlichste Konfigurationsdatei auf diesem Planeten zu haben. Also das kommt gleich irgendwie nach weißes Rauschen.
Warum muss man sich auf so eine alten Programme eigentlich einigen? Wegen der Skripte, die dann alle gleich laufen, wenn sie auf Sendmail zugreifen?
Ja, das ist halt vorinstalliert.
Es ist die gewachsene Software. So. Sendmail ist halt einfach das Programm, mit dem Internet-Mail groß geworden ist. Mhm. Und das ist natürlich immer laufend erweitert worden.
Und das ist bei jedem...
Und alle können das.
Und bei jedem Konfigurationsverhältnis.
Bei jedem Unix dabei.
Ganz also, spezielle also, Geschichte.
Ich dachte, also, bei Unix muss man alles selber installieren. Dieses...
Nee, Sendmail kommt mehr sogar dazu. Es ist auch nicht so schlecht. Es kann nämlich wirklich alles. Also sozusagen.
Ja, ja.
Das ist halt der Grund. Man kann mit Sendmail alles machen. Man kann irgendwie Fax-Gateways verschicken nach UDP. Mhm. Gateway und irgendwie eigentlich was man machen möchte, bloß die Konfigurationsdatei ist
die Hölle.
Ja.
Und das hat aber einen Grund. Ich meine, genau. Das Ding musste mit wenig Speicher auskommen und das Konfigurationsfile musste schnell parsbar, also schnell umsetzbar sein in etwas, ja, also es ist wie ein Quellcode. Das ist sozusagen ein Quellcode für den Mailer und der macht dann halt das, was da drin steht, und damit er weiß, was er tun soll, muss er es halt einlesen und verarbeiten, und das geht halt mit diesem Format irgendwie halt mit wenig Speicher und mit wenig Rechenleistung, und das war der Grund, warum. Ja,
was ist das für ein Format, die Konfigurationsdatei?
Ja, Sendmail.cf.
ASCII, Sendmail.cf, ein ASCII-Lärm, den du auf dem Bildschirm hast.
Mit vielen Dollars und
viele krude Zeichen und
große Ds.
Aber es geht ja alles auch viel einfacher, nämlich mit irgendwie, wenn man schon Sendmail machen muss, dann sollte man M4 benutzen, jedenfalls am Anfang. Und, naja,
M4. Was ist M4?
Na, M4 ist so ein
Makro-Generator, der sozusagen aus
Lesern, ein Programm, um Source Code zu generieren, genau. Für Sendmail.
Genau. Ach so, damit man Sendmail noch konfiguriert bekommt, gibt es sozusagen
eine Art Übersetzer.
Dumm-User Interface, genau.
Naja, Dumm-User, also muss man schon sowas wissen.
Relativ genau. Naja. Ach ja, naja, alles wäre ja so schön gewesen mit Mail, wenn nicht vor ein paar Jahren irgendwie diese Leute mit der zugeschnittenen Luftzufuhr zum Gehirn, ich weiß schon, die immer mit Krawatten rumlaufen, auf die tolle Idee gekommen wären. Oh, E-Mail, super, da können wir jetzt allen unsere neuen Preislisten schicken. Und am besten erzählen wir auch noch alles, was wir meinen, was wichtig ist, um uns reich zu machen. Und dann kam sie, die Sülze, die Spam. Make money fast, get rich quick, hot chickens, klick hier.
Heiße Hühnchen. Man kann Spam im Allgemeinen im Internet einen Ausdruck für Müll, Dreck, Werbung, unaufgefordert zugesandte Werbung vor allen Dingen, und Spam ist irgendwie, kommt das eigentlich von Monty Python? Ja, ne?
Ich bin nicht sicher.
Doch, es kommt daher. Es gibt einen Monty Python Song, der heißt Spam, Spam, Spam.
Ja, Spam
ist Dosenfleisch. Also das ist dieses britische Fleisch in Dosen, so ein bisschen
sülzig.
Corned Beef, ja.
Spiced Pork and Ham.
Spiced Pork and Ham, super.
Ah,
Spam. Und ich glaube, dass man das dafür benutzt, kommt...
Steht das im Jargon?
Ich glaube, es kommt von Monty Python, aber ganz egal. Das nur als kurze Erklärung, was Spam überhaupt ist. Und wenn man sich mal fragt, woher die Leute eigentlich eure E-Mail-Adressen haben, also wenn ihr unaufgeforderte E-Mail-Werbung bekommt, unaufgefordert heißt, ihr habt euch dafür nicht in einen Newsletter-Service eintragen lassen oder in eine Mailingliste, sondern ihr bekommt plötzlich Werbung für, was weiß ich, so bekommen sie eine Kreditkarte, auch wenn sie überhaupt kein Geld haben. Dann habt ihr höchstwahrscheinlich, also allerhöchstwahrscheinlich habt ihr eure E-Mail-Adresse irgendwann mal in euren Newsgroups veröffentlicht oder in den Browser eingetragen. Ist das so einfach, die über einen Browser rauszukriegen?
Naja, es kommt darauf an, was für einen Browser man verwendet natürlich. Aber bei, ich glaube, es gab eine JavaScript irgendwie Möglichkeit, die E-Mail-Adresse zu kriegen, indem man sich selbst eine E-Mail schickt. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, aber
erinnere dich, vorhin haben wir gesagt, irgendwie, es gibt große Computer, wo viel Mails durchgehen. Mhm. Für 1000 Leute, da fliegen die E-Mail-Adressen den ganzen Tag an ihrer Nase vorbei. Sie brauchen es eigentlich nur auf die Festplatte zu schreiben. Und genau das tun sie eigentlich auch. Deswegen gibt es auch überhaupt diese Web. Ich meine, warum sollte Microsoft irgendjemandem was schenken? Mhm. So, ich meine, Hotmail, nachdenken. So, das kostet zwar nichts, aber es gibt natürlich schon einen Grund. Weil sie machen damit Geld, diese Adressen zu haben. Und vor allem massig Profile darüber zu generieren, was da eigentlich getan wird. Wer schickt wann, wie oft, wie viel Mails an wen, was steht drin, welche Worte werden gerne benutzt.
Welches Alter haben die Teilnehmer?
Und so weiter, und so weiter, und so weiter.
Wobei du doch bei den meisten Webservices irgendeinen Quatsch eintragen kannst.
Da gibt es aber mittlerweile auch Abweichungen. Also insbesondere web.de hatte hier für ihr Freemail-Konzept, das ist auch sowas wie Hotmail. Nur gibt es dort Verschlüsselung. Um die Identität des Users zu prüfen, schicken sie an die angegebene Adresse eine Postkarte mit einem Identifikationscode, der dann auf der Webseite eingetragen werden muss. Und
ist eine Postkarte?
Eine Postkarte. Wir drucken das Ding aus, frankieren das und ab.
Und jeder Postbote kann es lesen.
Das ist natürlich irgendwie minder sinnvoll, aber es ist zumindest garantiert, dass die Postadresse gesichert ist. Also es existiert dieser Maildrop, wo die Postkarte ankommt. Oder aber der Briefträger nimmt sich
das
mit.
Macht das GMX nicht über eine andere Mailadresse? Also dass du so eine Hauptmailadresse... Ich habe mal einen GMX-Account ausgefüllt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich nie benutze.
Nein.
Na, die schicken auch keine Postkarten, die schicken nur eine E-Mail, um festzustellen, ob deine Haupt-E-Mail-Adresse existiert, klar. Das machen aber Mailinglisten auch, zu denen kommen wir später noch. Ne? Mhm.
Was ich noch sagen wollte zu News-Servern. News-Server ist natürlich ein sehr probates Mittel, um Adressen zu sammeln, da ja dort eben hochgradig fein detailliert wird in Interessensgebiet. Also es gibt mittlerweile whatever x Nummern, x verschiedene Diskussionsforen und
Tausende.
In jedem dieser Diskussionsforen posten ja eigentlich nur die Leute, die thematisch sich mit dem befassen oder halt Leute, die da Spam reinschicken, aber deren Absenderadressen sind meistens eh ungültig. Und hier ist es natürlich möglich, einfach relativ leicht das abzugreifen, weil ja News, wie wir vorher gesagt haben, im Gegensatz zu privater Mail, öffentliche Mail ist.
Das ist auch auf der legalen Seite dann genau der Schritt gewesen, weil es gab vor ein paar Jahren diesen Fall eines Rechtsanwaltes, der, da kommen wir dann zum Begriff Cross-Posting und Spam in Newsgroups, also auch in Newsgroups waren früher, wie so ein alter Sack, waren einfach so, dass wirklich nur Themen bezogen waren, also dass man sich wirklich nur über dieses Thema unterhalten hat, weiß ja nicht, über die Videotreiber von einer bestimmten Videokarte von mir aus, wer sich dafür interessiert, der konnte halt mit Leuten darüber reden.
Oder und die Lieder von Kate Bush. Oder
zum Beispiel, ganz egal. Oder, weiß ich nicht, den rechten großen C der Schwiegermutter. Oder irgendwie so eine Sache. Also es gibt auch sehr lustige Newsgroups, muss man dazu sagen.
Ja, zum Beispiel alt.fan.wesleycrusher.dein.dein.dein.
Es gab auch zu diesem komischen Barney, dieses Kindermonster, gab es irgendwie barney.kill.kill.kill. Auch sehr hübsch. Und zum Beispiel Best of Internet war eine tolle Newsgroup jahrelang und die sind, glaube ich, inzwischen nur noch voll mit, also wirklich Leute, die witzigsten Sachen aus dem Internet gesammelt haben und die beklopptesten Homepages und so weiter. Voll mit Werbung.
Das Best auf Internet?
Alt.best.
Auf Internet,
ja.
Habe ich auch noch nie das von gehört.
Das war vor ein paar Jahren ein guter Hinweis für klasse Adressen.
Guter Tipp.
Da ist jedenfalls nur noch Werbung drin. Und
Spam.
Zum Heulen. Das ist eigentlich in Anführungszeichen verboten. Also das ist einfach, es geht gegen die Etikett.
Aber es gibt noch was Schlimmeres als Spam.
Warte, ich wollte ganz kurz noch die legale Seite davon. Nachdem die ersten Leute dann gegen E-Mail-Werbung zum Beispiel geklagt haben und gesagt haben, meine E-Mail-Adresse wird hier benutzt, obwohl ich dazu kein Einverständnis gegeben habe, haben die Hersteller von diesen Mailing-Listen, von diesen Spam-Mailing-Listen gesagt, wieso, du postest in Newsgroups, die sind öffentlich, das heißt, du gibst deine Adresse öffentlich jedem bekannt, also auch uns. Und du könntest von jedem Mail kriegen, also warum nicht auch von uns, und damit sind sie vor Gerichten durchgekommen und seitdem kann man sich zumindest auf diesem Weg nicht mehr gegen Spam wehren. Es sind allerdings einige Gesetze in Vorbereitung oder Versuchen. Es gibt immer wieder Versuche, da irgendwie Gesetze für durchzukriegen.
Cyber-Promo-Menschen, die haben sie auch ganz schön fertig gemacht, oder?
Das war dieser Anwalt damals, oder?
Cyber-Promo war halt so irgendwie die erste Firma, die so richtig rüpelhaft aufgefallen ist. Also wirklich massiv jedem und allen und permanent und von vorne bis hinten irgendwie mit ekliger Mail zugegossen hat. Und dem haben sie, ich weiß nicht, bin jetzt über den rechtlichen Hergang der Sache überhaupt nicht vertraut. Aber
irgendwann hat er keinen Provider mehr.
Ja, den mochte dann auch niemand mehr, genau. Also am Schluss wollte ihn einfach auch keiner mehr.
Dann waren dann alle doof.
Es gibt so viele. Der Internetpranger.
Ne, es reicht ja auch, ich meine, die Amis mit ihrem Free Speech und so, die hoffen ja immer, die legen ja immer Wert drauf, dass sich alles selber regulieren soll und das hat eine Zeit lang auch funktioniert und das tut es dann ja in einzelnen Fällen auch tatsächlich.
Da ist auch was dran. Ich meine, was nämlich noch schlimmer ist als die Spam, sind die technischen Maßnahmen, die danach ergriffen wurden, um diesen Spam automatisch zu unterbinden.
Das stimmt.
Also man hat jetzt massiv Systeme installiert, die halt versuchen zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Mail handelt, die derjenige, der sie erhalten soll, eigentlich gar nicht erhalten will.
Weil sich ja gezeigt hat, dass eben die Möglichkeit des Filterns nur durch technische Möglichkeit gegeben war und eben nicht durch legale Grundlagen, die dafür da waren. Zwar ist es mittlerweile in Deutschland wohl so, dass es behandelt wird wie ein unverlangt zugestelltes Fax. Dem Empfänger entstehen Kosten, insofern darf der Absender das nicht tun. Das Problem ist natürlich, dass niemand wegen ein paar Spam-Mails versucht, internationale Amtshilfe zu beantragen. Das Problem ist, wenn der Spammer in irgendeinem, was weiß ich, Myanmar sitzt, dann kann ihn natürlich die deutsche Rechtsprechung nicht deswegen angreifen. Und deshalb wurden technische Methoden entwickelt, um das auszufiltern. Die filtern aber leider auch sinnvolle Mail aus.
Weil die sich hauptsächlich an bestimmte Adressen orientieren, oder?
Ja, oder auch nach Schlagwörtern, nach Kontextbegriffen, wie zum Beispiel $$$$. Und die halt nicht in der Lage sind zu unterscheiden, ob das nun Spam ist oder
das
nicht.
Das heißt, wenn dir jemand die Konfigurationsdatei von Sendmail schickt, dann wird die wahrscheinlich rausgefiltert.
Also in News ist das zum Beispiel ein echtes Problem, weil da haben halt auch tierisch viele, wie du schon sagtest, so Werbung in die Rubriken reingegossen. Und tja, was haben dann die Administratoren gemacht? Die haben dann irgendwie gesagt, also hier auf unserem News-Server sowieso mal nur Leute, denen wir irgendwie auch den Kanal abdrehen können. Mhm. So. Und auf einmal, was halt früher nicht üblich war, waren die News-Server nicht mehr public erreichbar. Das heißt, man kann zwar an dem einem zugeteilten News-Server lesen und man kann da auch irgendwie schreiben, aber eben nicht bei einem anderen. Was voraussetzt, dass dein News-Server auch alle Newsgruppen vorrätig hat, die du haben willst, was nicht unbedingt gegeben ist. Man möchte manchmal auch mit irgendwie anderen News-Servern machen, wenn die halt nicht explizit offiziell sind, öffentlich sind, sondern eben gesperrt sind, um diese Spam-Geschichte zu verhindern, dann ist das halt schon mal eine Einschränkung. Also man merkt das vor allem, wenn man viel umherzieht mit dem Laptop, sich von unterschiedlichen Orten ans Netz ranklingt und dann immer seine Server benutzen möchte, so, dann kann man die auf einmal nicht benutzen, nur wenn man auf einmal auf der anderen Seite vom Internet steht. Und das ist alles das große Elend. Also Spam hat einfach ganz eklige Folgen gehabt.
Ja, und da gibt es ja dann auch doch ein paar Leute, die sich andere Sachen haben einfallen lassen. Es gibt zum Beispiel in Sachen Newsgroups gibt es ja die Möglichkeit, sich zu beschweren. Es gibt Abuse-Adressen.
Manchmal.
Manchmal, für manche Newsgroups, die bringen angeblich manchmal auch ein bisschen was. Also das Problem an Spam ist natürlich immer der Absender. Wenn das alles echte E-Mail-Adressen wären, dann wäre das ja alles nicht so ein Problem. Dann könnte man auch Leute zur Verantwortung ziehen. Aber das sind sie natürlich nicht, weil Leute ja nicht blöd sind.
Naja, technisch ließe sich aber eben auf dem Weg über diesen Weg, den die Mail genommen hat, die ja im Header verfügbar ist, feststellen, wer denn der Absenderrechner war. Das Problem hierbei ist, dass natürlich der Provider, bei dem dieser Rechner steht, nicht zwangsläufig die Logfiles herausgeben muss. Man kann ihn zwar darum bitten, er wird das in manchen Fällen auch tun. Im Regelfall ist es so, dass die, um die Anonymität ihrer User oder die Privatsphäre ihrer User zu schützen, ihre Logfiles nicht herausgeben. Und somit kann eben nicht festgestellt werden, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt welchen Rechner verwendet hat.
Das ist doch auch, ich meine, ihr, also der Chaos Computer Club setzt sich ja sowieso mit der Privatsphäre im Netz und so viel auseinander. Aber das ist doch so ein bisschen die Krux bei diesem ganzen Kram, oder? In dem Moment, wo alle sich an eine gewisse Netiquette halten und so, da funktioniert das alles wunderbar. In dem Moment, wo Leute Sachen missbrauchen, steht man auch plötzlich dann auch an einem Punkt, wo man sagt, den hätten wir jetzt aber gerne, weil der müllt hier alles voll. Stehen wir jetzt zu der Geschichte mit Privatsphäre und man darf ihm nicht ans Leder, oder müssen wir da neue Regelungen einführen? Also ist das für euch ein Problem? Dass man da irgendwie plötzlich hin und her schwankt?
Ich denke, vor allem hängt das von der Größenordnung ab. Also wenn jemand in großem Maße Spam betreibt, wird man natürlich versuchen, das abzustellen. Man wird auch versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nicht wieder geschieht. Aber wegen einer einzelnen Mail so eine Aktion zu starten und eben bewusst in Kauf zu nehmen, die Privatsphäre von Usern anzugreifen, denke ich, muss man im Einzelfall abwägen und kommt eben an, wie schwer der Verstoß war.
Das ist das, was man vielleicht als Spannungsfeld bezeichnen kann. Also, wo man halt auch wirklich abwägen muss, aber wo auf gar keinen Fall die große Pauke, das ist jetzt verboten und das ist jetzt bestraft, weil auch, also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, meine E-Mail-Adresse eigentlich im Prinzip frei zu bestimmen. In dem Moment, wo ich die Mail abschicke, sage ich dem Weiterleitungsprogramm, von welcher E-Mail-Adresse das ist. Es gibt da keinerlei Verifikation.
Manche Provider verifizieren das, oder?
Ja.
SMAFU hat nehmen sie halt unter Umständen nicht an, wenn es keine Adresse in ihrem Bereich ist.
Genau.
Oder ich weiß nicht, ob sie auch wirklich eine Accountprüfung machen, das glaube ich aber nicht. Das ist auf jeden Fall auch schon mal so eine Auswirkung von wie Spam-Reglementierung. Aber ich möchte das halt manchmal explizit, weil ich irgendwie mehrere E-Mail-Adressen habe, die auch in einer anderen Domain, vielleicht in meiner eigenen Domain sind. Und dann nehmen die halt die Mail nicht an, die doofen Teile. Also das ist einfach zum Heulen. Also wenn man nicht irgendwie seinen eigenen Computer hat im Internet, so, dann kann man eigentlich nicht wirklich Mail machen. Das ist zum Heulen.
Kenneth Stefanis, how are you? I recognize and appreciate your talent and your expertise. You know, this is what it's really all about. I welcome you with love. That's all I'm saying. You know, we must deal with it as such, but with love, you know? Not with hostility and alienation, you know? Just but with love.
Auweia, wir hatten 8 Minuten lang Musik. Wie geht's? Und das ist ein Chaos.
Da wurde so interessant unterhalten.
Ja, die Themen wurden gerade. Jetzt wurden sie gerade interessant. Können wir da nicht weiterreden? Also.
Was haben wir gerade gesagt?
Verschlüsselung. Wir haben gerade gesagt, das ist sowieso alles Quatsch. Das war immer nur eine SSL-Page, nützt gar nichts, wenn danach eine Mail verschickt wird.
Genau.
Jetzt wollte ich aber bei Hashmail doch mal gucken, ob die was dazu sagen.
Hashmail. H-U-S-H-Mail, richtig?
Ja. Jo. I've sent thousands of emails and never encrypted any of them. Why do I need encrypted email?
Ja, die behaupten halt, dass sie irgendwie verschlüsselte E-Mail machen.
Na, was aber nicht stimmt. Also was das Konzept an sich ist mal ganz interessant. Sie bieten eben verschlüsselte Mail von sich aus an. Dieses Web-Interface ist auch nur über einen SSL-gesicherten Zugang zu erreichen. Die Mail, die man dort schreibt, wird auch bis zu deren Server verschlüsselt übertragen. Nur um sie einem anderen Teilnehmer zuzustellen, muss sie halt den üblichen Weg nehmen, der ist via SMTP und der ist wieder unverschlüsselt.
Aber PGP ist da nicht mit drin.
Zumal es halt keine Clients gibt, auf denen der Ziel, der Empfänger irgendwie dann diese Hashmail entschlüsseln könnte.
Genau.
Das ist halt das Problem.
Da wird halt viel behauptet.
Naja, wobei, also sie sagen es nicht so richtig deutlich, aber sie sagen schon, worum es geht. Also sie sagen, dass sie halt SSL benutzen, SSL Encryption, between your computer and our server. Und dann, if the recipient is, oder sag mal recipient, keine Ahnung, is a Hashmail user, SSL Encryption will also protect your attachments between our server and their computer.
Na
also
klar.
Alles, was da auf dem Server bleibt, ist natürlich
encrypted. Ja, nur die Wahrscheinlichkeit, einem beliebigen User im Internet schreiben zu wollen,
der dann zufällig,
der zufällig bei Hashmail einen Account hat, ist relativ gering.
Yep.
Ja, und selbst wenn er da einen Account hat, dann ist halt Hashmail, dieser Server, irgendwie genau der Punkt, an dem man die Mails unverschlüsselt kriegt.
Und wo sie natürlich auch der Serverbetreiber mitlesen kann. Man weiß ja auch nicht, von wem der stammt, ob der zum Beispiel von der US-Regierung stammt. Die Firma befindet sich zwar in Antigua außerhalb des Einflusses von US-Gesetzesbehörden, nur die Server befinden sich physikalisch in Kanada in der Nähe der amerikanischen Grenze.
Aua. Weil da die dickeren Glasfaser leiden.
Genau.
Marketing. Jo. Jetzt haben wir gleich das Fritz-Kurz-Info, das heißt, wir können jetzt noch nicht über Attachments reden. Ihr könnt euch aber schon mal für euch zu Hause die Nummer aufschreiben, die wir haben im Studio, denn demnächst werdet ihr natürlich hier dabei sein. Die Nummer ist 0331 für Potsdam 70 97 110. Falk, ist dir eigentlich bisher bewusst gewesen, dass die gesamte E-Mail, die du hier schreibst, total unsicher ist und dass ich die jeden Tag mitlese?
Nee, echt?
Ja.
Was?
Ich muss sagen, das ist echt eine Sau.
Ja, ja, immer. Also ich hoffe.
Aber ich mag dich jetzt noch mehr.
Das ist nett.
Aber die Geschichte mit dem Hamster, da müssen wir nochmal drüber.
Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2.
23.30 Uhr.
Info.
Demonstrationen. In zahlreichen Städten Serbiens setzte die Opposition am Abend ihre Protestmärsche gegen die Politik des jugoslawischen Präsidenten Milošević fort. In Belgrad hat die Polizei einen Protestmarsch von rund 25.000 Demonstranten gewaltsam aufgelöst. Aufschub. Die Bundesregierung hat heute ihren Beschluss vertagt, 100 deutsche Sanitätssoldaten nach Osttimor zu schicken. Zum einen ist die Truppenentsendung in der Koalition umstritten, zum anderen ist die Finanzierung noch unklar. Stellungnahme. Der SPD-Landesvorstand in Brandenburg hat sich am Abend für den Koalitionsvertrag mit der CDU ausgesprochen. Dem SPD-Sonderparteitag am 4. Oktober wurde somit die Bildung einer großen Koalition empfohlen. Konflikt. Ein Einmarsch russischer Truppen in Tschetschenien wird immer wahrscheinlicher. Nach einer Woche massiver Bombenangriffe ist ein erster Gesprächsversuch der russischen Regierung mit der Führung der abtrünnigen Kaukasusrepublik gescheitert.
Sport.
Fußball. In der Champions League spielten am Abend Borussia Dortmund beim norwegischen Vertreter Rosenborg Trondheim 2:2. Bayer Leverkusen und Dynamo Kiew trennten sich 1:1.
Wetter.
Nacht zeitweise Regen um 12 Grad, morgen bewölkt, gelegentlich Regen, Tageshöchsttemperatur 17 bis 20 Grad.
Verkehr.
Wir schauen immer noch alle Fußball, weil Verkehrsmeldung gibt es immer noch nicht.
Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Falk Zielke.
Fritz präsentiert ATA Birthday Queen 2. Die größtmögliche zweite Geburtstagsparty des räumlich kleinsten Cottbusser Live-Guide-Magazins. ATA Birthday Queen 2. Mindestens 30 DJs mit Electronic Dance Music auf 6 Floors. House, Quickbeat, Drum and Bass, Techno, Hip Hop, Chill Out. ATA Birthday Queen 2. Samstag, 2. Oktober im Gladhaus in Cottbus. Präsentiert von Fritz.
Weiter geht's im Chaos Radio, da wir uns gerade ein bisschen verquatscht haben. Wollen wir gleich weitermachen? Einfach, ja, ne?
Klar.
Also, Telefone sind offen schon mal. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
Genau, wenn ihr Fragen zu E-Mail habt.
Genau, Fragen zu E-Mail oder noch was dazu. Zu den Themen Attachments kommen wir noch, zum Thema Verschlüsseln oder Sicherheit oder Anonymität kommen wir gleich auch noch und fangen dann eigentlich gleich damit an, oder? Oder erst Attachments?
Attachments. Ja, das ist ja auch noch so ein Annoyment.
Eine
Annoyance. Ja, irgendwann ging es halt los und alle haben halt Netscape benutzt, um ihre E-Mails zu verschicken. Und da Netscape ja irgendwie damit angefangen hat, eigentlich HTML anzuzeigen, sind sie dann auch gleich auf die tolle Idee gekommen, die Möglichkeit zu schaffen, Mails zu verschicken, die im Wesentlichen aus HTML bestehen. Wo also der Text nicht als Rohtext drinsteht.
Aber da reden wir jetzt nicht über Attachments, oder? Denn die gibt's ja länger.
Naja, also das ist eigentlich dasselbe. Also das, wenn du eine Datei an deine Mail ranhängst, dann ist das genauso, als wenn du HTML an deine Datei ranhängst. Das ist nämlich genau der Knackpunkt. Also eine Mail im klassischen Sinne ist einfach nur roher Text, ohne irgendwelche Formatierungen, einfach nur ASCII, 7-Bit, sonst gar nichts. Mhm. Und so betreiben die allermeisten Leute eigentlich Mail, kurze Textnachrichten. Und mit den intelligenter werdenden User-Agents, so wie Netscape zum Beispiel, wurde es halt dann immer leichter möglich, auch HTML mitzuschicken, Bilder mit ranzuhängen, Programme zu verschicken, ZIP-Dateien, was auch immer. Also beliebige Dateien oder eben auch die Mail selber in einem anderen Format darzustellen. Also was noch ein bisschen widerlicher ist, als seine Mails in HTML zu verschicken, ist ein Word-Dokument mit an die Mail ranzuhängen und da die eigentliche Mail mit reinzutun, weil man dabei immer davon ausgeht, dass derjenige, der die Mail erhält, auch das lesen kann. Also nicht jeder verwendet einen Mailreader. Das ist Knistern, Dirk. Das ist einfach Knistern.
Hat jemand schon mal versucht, ganz vorsichtig aus einer Chipstüte rauszunehmen?
Also wenn ich einen Mailreader verwende, der nur normal Textmails anzeigen kann und mir schickt jemand eine Mail, wo der Textteil einfach leer ist und der ganze Inhalt der Mail steht aber in dem Attachment in HTML, dann kann ich das halt nicht lesen. So, es sei denn, ich lade mir das in einen Texteditor, denke mir das HTML weg und es ist halt einfach elend.
Ansonsten, ja, oder du schaltest den Header ein und hast dann im Header diesen ganzen HTML-Dreck.
Im Header? Nee, im Header hast du ihn nicht.
Doch.
Nee, im Body.
Body.
dann ist dein Mail-User-Agent scheiße.
Also manchmal, der Body sieht eigentlich, also mit Attachment sieht ein Body eigentlich aus wie ein Header, weil er total übersiebt ist mit komischen Zeichen.
Das kann ich auch, wenn du im
Body. Ja, das ist aber der Body, der halt mehrere Teile hat. Das ist
aber ich kriege inzwischen, also ich benutze Eudora als Client. Ja. Und ich kriege inzwischen Mails, die sind leer. Und ich weiß genau, dann muss ich oben in Eudora, gibt's, um den Header sichtbar zu machen, dieses Blablabla-Zeichen. Und wenn du den anschaltest, siehst du den HTML-Text.
Na, dann kann es sein, dass irgendwie die Leerzeile gefehlt hat, die eigentlich zwischen Header und Body ist.
Das sind der stellt dann alle Attachments da, die ja auch eigentlich nicht darstellen kann als normaler Text.
Oder Eudora sieht das vielleicht so, dass das
ich glaub, in das den ist, Header gehört. Ich glaube, das ist Outlook. Wenn du, also das muss man wirklich mal sagen, tut mir bitte eingefallen, wenn ihr Outlook als Mail-Client benutzt auf eurem Computer als zum Mailschreiben und so, da gibt es irgendwo in den Optionen, ist leider angekreuzt, dass die Mails als HTML verschickt werden. Wenn man da ankreuzt, nur Text, macht ihr mich total glücklich. Weil HTML-Mail fliegt echt sofort weg.
Du kennst das Problem. Genau.
Das ist, ich kenne auch ein anderes Problem. Ich finde, das ist ja immer ganz hübsch, weil ich doch eine Menge Praxis habe, was Mail angeht. Ich kenne noch ein anderes Problem. Plattenfirmen, gerne auch kleinere Labels, die unaufgefordert Mailinglisten verschicken mit, weiß ich nicht, ihren neuen Releases, was erstmal noch okay wäre, wenn sie nicht alle Adressaten ins CC-Feld packen.
Oh ja.
Und das fliegt auch sofort weg. Also da muss man vielleicht auch mal ein Wort zu sagen. To ist der Adressat der Mail. CC, Doppelpunkt, steht für Carbon Copy, was ungefähr so viel ist wie eine Blaupause. Das heißt, das sind weitere Empfänger, die diese Mail bekommen sollen. Der Hauptempfänger der Mail, der hinter To steht, und auch die hinter CC stehen, die E-Mail-Adressen, die können alle die jeweils anderen Adressen auch sehen, wenn sie diese Mail bekommen. Das heißt, sie wissen, dass andere Leute diese Mail auch bekommen haben. Im BCC, was für Blind Carbon Copy steht, wird die Information nicht übertragen. Also wenn ihr irgendwie eine Plattenfirma seid und Listen verschickt mit euren neuen Releases oder so, dann tragt diese ganzen Namen ins BCC-Feld ein oder noch besser benutzt Mailingliste.
Ja, und vor allem tragt auch den eigentlichen Adressaten bei Tor ein, damit man zumindest weiß, über welche E-Mail-Adresse man den ganzen Kram bekommen hat. Ach, es ist schlimm mit diesem Mime. Ich meine, es ist eigentlich eine tolle Idee, Mime-Mails, also das muss auch gehen, so, dass man dann auch Multimedia-Mails schicken kann,
ja, und auch Umlaute.
Buchstaben und so. Ja gut, aber Mime brauchst du nicht für Umlaute.
Doch.
Du brauchst Mime für Umlaute?
Content Encoding.
Ach, das Content Encoding muss kodiert sein und das ist...
Ja, also mittlerweile ist es so, dass die meisten MTAs auf 8-Bit clean sind, das heißt 8-Bit-Characters durchlassen im Button, ohne irgendwie zu meckern, aber eigentlich ist das Content Encoding quoted printable.
Und das ist Bestandteil von der MIME-Spezifikation. Ja. Ah, alles klar. Na gut. Aber was kommt denn manchmal noch so mit? Word-Dokument, wir hatten es ja schon gesagt. Das birgt natürlich noch ein besonderes Problem.
Makroviren.
Ja, genau. Ich will nicht mal aus deiner jüngsten Vergangenheit berichten.
Ich kann echt immer nur wieder dazu aufrufen. Ich habe wirklich, ist leider bei uns nicht wirklich zu machen, aber ich habe wirklich gedacht, ich benutze einfach nichts mehr, wo Microsoft mit zu tun hat. Nichts mehr. Die Tatsache, dass eine Firma eine Software so lange weiter herstellt und mit dem Bewusstsein darüber, dass da super leicht Viren und ausführbare Programme zumindest auf einem PC zu implementieren sind, durch Makros, die Firma kann einfach nur ein Radar
kommen. It's not a bug. It's a feature.
It's a feature.
Ja. So sehen die das.
Wie viel kommerzielle Antivirus-Software stellt Microsoft selber her? Wahrscheinlich mit gutem Grund. Oder hat gekauft. Egal, aber das ist ein kleiner Abstecher in mein tägliches Leben.
Das ist ein Verschwörungstheorie.
Umgang mit Microsoft.
Sie haben heimlich Anteile.
Ja, also Makroviren. Also ich meine, das ist natürlich jetzt eigentlich wieder ein anderes Problem, was mit Mail zunächst einmal gar nichts zu tun haben sollte. Also es gab vor einigen Jahren so einen Dauer-Joke auf dem Internet, der sich auch immer noch sehr gut hält. Der ist bekannt unter dem Namen Good Times Virus. Mhm. Das ist eine Mail, die irgendwie alle Leute mal erreicht hat, die also weitgehend durch die Welt geschoben wurde. Und alle haben sie auch gleich weitergeleitet, irgendwie die vor einem Virus Good Times irgendwie wartet. Und man soll bloß nicht diese Mail jetzt lesen, wenn da Good Times drin steht, weil dann hat man sofort ein Virus auf seinem Computer. Naja, und das war halt ein guter Hoax, das war ein guter Witz, so, weil alle haben es geglaubt und alle haben es sofort an alle anderen weitergeleitet, um alle anderen zu warnen, bis sie dann gemerkt haben, dass eigentlich dieser Text selber der Virus ist, weil alle Leute ihn einfach weiterleiten.
Und den gibt's aber, das gibt's immer noch, kriegt man regelmäßig.
Ja, ja.
Und es ist auch total süß, finde ich, weil jeder, der einen neuen Internet-Account hat, der kriegt vielleicht eine Mail von einem Kumpel und dann drei Tage später kriegt er mal eine Mail, weil er sich in irgendwo ein Newsletter eingetragen hat und plötzlich kommt diese Viruswarnung aus dem Internet, aus Amerika. Und ich meine es wirklich total nett, weil ich kann es wirklich verstehen, denn ich habe es natürlich auch gemacht und man denkt, das verschicke ich jetzt an alle beiden anderen E-Mails, die ich habe. Und die verschicken es dann auch an die beiden anderen. Und man denkt so, wow, jetzt bin ich Teil der Internetgemeinde und ich habe allen geholfen. Und spätestens, wenn man dieses Ding dann 800 Mal zurückgekriegt hat, dann weiß man, scheiße, hier stimmt was nicht.
Genau, und Hinweise auf eine Webseite, wo erklärt ist, was das tatsächlich ist. Ja. Naja, also dieser Good Times Virus, das Lustige war, danach fragten natürlich auch alle uns, ob denn das geht. Und wir guckten uns irgendwie die aktuelle Lage an und meinten so, alles totaler Quatsch, geht nicht. So, und es ging auch nicht. Also mit der damaligen Technologie war das einfach nicht möglich, dass man eine E-Mail kriegt und nur weil man sie liest, hat man auf einmal ein Virus. Und alle konnten mit Fug und Recht behaupten, dass es das nicht gab. Und dann kam Microsoft und hat Makros für Word-Dokumente eingeführt. Und damit war das einfach mal alles am Ende. So, und seitdem kann man nämlich genau das tun. Also sehr wohl kann einem das Lesen einer E-Mail irgendwie Software einhandeln. Wenn der Computer schlecht konfiguriert ist, wenn die Mail wirklich angreifen möchte und irgendwie in einem Fall von 10.000. So, passiert nicht jeden Tag, aber konnte dann halt wirklich gehen. Und auch das ist eben so eine Sache mit den Attachments. Das Problem ist, dass natürlich wenig Leute wirklich wissen können, so diesen Komplexitätsgrad, den das an der Stelle hat.
Und auch nicht wissen müssen sollten.
Und wobei das auch überhaupt nicht wissen müssten.
Da sind wir halt wieder bei so einem Punkt, der ja öfter mal durchsickert. Also wenn man sich so anguckt, was für komplexe E-Commerce-Systeme zum Beispiel geplant sind, wenn man sich überlegt, auf welcher technischen Grundlage das inzwischen alles basiert. Also meistens inzwischen bei den Servern noch ganz viel auf Windows NT. Ich stell mir diese ganzen Applikationen immer so vor wie so eine umgedrehte Pyramide, die nur so auf der Spitze steht und immer, je mehr man oben drauf baut, desto wackeliger wird die natürlich. Und so sehe ich viele Sachen im Internet zurzeit und man ist natürlich da wieder an einem Punkt, wo man sagt, das können die meisten User nicht wissen. Das Internet war wahrscheinlich auch nie dafür gebaut, dass es so viele kommerzielle Anwendungen hat. Das war nie die Idee und es war auch nie die Idee, dass man da ein High-End-User-Interface hat, wo alles super einfach ist. Sondern es war ein technisches Netzwerk.
So ist es.
Aber nichtsdestotrotz wäre es möglich, das alles auf eine richtige Pyramide zu stellen.
Stimmt. Wenn man Microsoft-Produkte nicht mehr benutzt.
Ja, also hat
aber man muss das ja nicht tun.
Microsoft ist da auch nur ein Teil. Ich meine, eigentlich haben alle Firmen derzeit ein kräftiges Problem. Sie wollen alle Kohle verdienen und alle schreien nach Internet, also müssen sie da irgendwas liefern. Und programmieren sich da den Hengst und natürlich wollen sie unbedingt irgendwie E-Commerce machen und wir machen es auch und wir machen es auch und irgendwie First to Market. Und wenn man irgendwie nur 2 Monate vorher mit irgendeinem Produkt angefangen hat, dann wird man 3 Monate später von irgendeinem Megakonzern aufgekauft und die Aktien schießen in die Höhe und es sind alle einfach total mega hektisch. Und wenn man so hektisch drauf ist, kann man einfach keine ordentliche Software programmieren. Das ist halt einfach die Wahrheit. Und sehr schön ist es dann auch immer wieder zu sehen, was eigentlich tatsächlich verwendet wird, um die wirklich kritischen Teile zu fahren. Eben nicht diese ganzen neuen Megaprodukte und so. Also Microsoft hat auch im Internet eigentlich nicht viel etablierte Systeme. Also da laufen vielleicht ein paar Webserver drauf, aber so als die Mega-Routing-Maschinen, die halt das ganze Netz überhaupt zusammenhalten, werden eigentlich immer noch Unix-Systeme eingesetzt.
If you are lost, find where you're at. What is it? remember without any time. You can't get higher with nothing but time. Why have a body if you ain't got a mind? Why is a searcher with nothing to find? Why is the traffic refusing to stop? Why climb a ladder if you can't reach the top? What if and why? When you sleep at night, say how the blind man fills up with light. Why is the bird but nowhere to fly? How can you leave and not say goodbye? What is a hunter with nothing to find? Why is the goodness without thing of God? When did the outfit fall out of fashion? When did the lover run out of passion? My reincarnation time, a funny creation rhyme, with no destination. My information's fine. Why did the voice say don't step on the floor? Why did the sign say to float through the door? What is a god, a phony creation? Where am I going with no destination? Why did the fish came from the sea? What if my lover made me feel free? What if my intake caused revelation? What if the point was reincarnation? What if my shoes don't match my jacket? Now if it's not working, why don't you smack it? What if your mama said you were fat? If you are lost, find where you're at. Looking for proof. What if the answer is never the truth?
diskutieren gerade, ob wir zu technisch sind oder ob wir zu viel reden oder zu wenig.
Sind wir zu technisch oder nicht? Wir hören euch nicht.
Falls noch jemand wach ist, könnt ihr ja mal anrufen. 0331 70 97 110. Ansonsten reden wir jetzt über... Wo waren wir bei Attachments?
Mailing.
Wir haben noch nicht einmal gesagt, dass Attachments Anhängsel sind, obwohl man es vielleicht verstehen könnte vom Wort her, aber dass man halt mit der Mail, mit dem reinen Text zusammen, dann auch noch zum Beispiel ein Programm oder eine Datei einfach anhängen kann.
Ein Anhang. Genau, du hast so recht. Du hast so unglaublich recht. Ja, genau. Also wenn ihr an eure Post einen Anhang schickt, dann kann das unangenehme Folgen haben bei den Leuten, die es lesen, wenn sie nicht in der Lage sind, den Anhang zu lesen. Oder wenn ihr in dem Anhang ein Virus drin habt oder irgendwas Schlimmes. Wie auch immer. Es gibt, also Mail ist eigentlich eine ganz praktische Sache, aber es gibt dann noch was Praktischeres, um seine Zeit totzuschlagen. Nämlich Mailinglisten.
Oh, jetzt haben wir ganz viele Anrufe hier.
Echt?
Na dann. Willst du erstmal reingehen vor den Mailinglisten?
Ja, ja.
Ja, ist vielleicht besser. Vielleicht fragt ja einer da.
Hi, hier ist Chaos Radio, wer ist denn da?
Hier ist der Stefan.
Hallo Stefan.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage, hat Packet Radio viel zu tun mit dem Internet und so?
Ob Packet Radio viel mit Internet zu tun hat? Fragst du.
Genau.
Habe ich deine Frage richtig verstanden?
Jo.
Naja, zunächst einmal ist das Packet Radio eine Technik, mit der du halt über Funk Datenpakete übertragen kannst. Das kann man für viele Sachen benutzen und mittlerweile machen sie auch Internet damit.
Cool.
Was das?
Das ist kostenlos, so, das ist cool.
Jo.
Alter, bist da Packet Radio Return.
Hi, hier ist Chaos Radio, wer ist denn da? Hallo?
Rausch. Rausch.
Doch reingeschlafen.
War das
das ist das Chaos Radio, wer ist denn da? Hallo.
Ja, hallo, ist Matthias.
Hallo Matthias.
Ja, ich hab heute erstmal, wollte ich sagen, wegen dem Freemail, kriegst du mal einen Brief und keine Karte.
Ah, prima geupdatet.
Danke. Und halt mal eine Frage wegen dem Best-of, wie die Internetadresse ist.
Ja, das ist eine Newsgroup. Also es ist keine www-Adresse, sondern eine Newsgroup. Und die hat die Adresse alt.best.off.internet.
Danke.
Bitte.
Tschüss,
tschüss, dir auch.
Danke.
Also Newsgroups.
Da muss man dann News-Doppelpunkt davor angeben. Dann gibt man die.
Oder
alles richtig konfiguriert ist.
Genau,
man hat den News-Server eingetragen.
Ja,
genau. Das hat die meisten Leute nicht. Guckt, ob ihr einen News-Server eingetragen habt in eurem Programm, zum Beispiel Netscape.
Und im Notfall
jeder
einfach
Provider
probieren
hat einen in der Regel.
News.provider.
Genau. News.nafo.de oder whatever.
Wo ihr gerade seid.
Wo ihr gerade eben seid. Und dann könnt ihr auch News lesen. Zum Beispiel das Beste vom Internet.
Oder ihr benutzt, wenn ihr Communicator benutzt, der hat einen Newsgroup-Reader, glaube ich.
Ja, das ist, du kannst aber die URL trotzdem
im
Navigator eingeben, der öffnet dann den
Newsreader. Und es gibt dann so Web-based Newsreader auch. Es gibt Deja News, es gibt
Deja News wechselt ja permanent irgendwie sein Gesicht. Jetzt ist das schon so richtig irgendwie do it before you buy, steht da jetzt irgendwie drunter. Also jetzt soll man irgendwie mal ins News-System reingehen, wenn man was kaufen möchte. Also sie sind auch schamlos. Erst hatten sie irgendwie ein dickes, fettes News-Archiv und jetzt ist das Ganze irgendwie verborgen hinter einer komischen kommerziellen Oberfläche mit irgendwie, willst du Scheiße kaufen, dann guck doch erstmal hier nach, was sie kostet. Also totaler Blödsinn.
Naja, man kann es aber immer noch so benutzen wie früher auch.
Sicher?
Ja. Ja, ich tue das hin und wieder.
Muss man sich da jetzt nicht immer ein Login geben lassen?
Nein. Nur für bestimmte Newsgroups, Tim.
Ach echt?
Hier ist Chaos Radio, was ist denn da? Hallo.
Ja,
hallo,
ich bin Theo.
Theo, hallo.
Ja, und zwar wollte ich mir erzählen, was mir mal passiert ist.
Mhm.
Und zwar war das auch bei Hotmail, worüber ihr euch ja lustig macht.
Mhm.
Und zwar habe ich einfach mal einer, deren E-Mail-Adresse ich mal über so einen Spam gekriegt habe. Keine Ahnung, wie das da reinkam. Habe ich einfach eine E-Mail zurückgeschrieben.
Mhm.
Und habe gefragt, wer diejenige oder derjenige sei. Dann kam da irgend so eine verdammte Mail zurück und dann ist auch sowas wie eine E-Mail-Freundschaft draus geworden. Und jetzt war aber das Problem, dass irgendjemand sich da auch reingehackt hat und dann geschrieben hat, du hast was mit der und was willst du, ey? Und also so völlig brutal hat er das dann auf meinen eigenen Account mir selber in Hotmail die Adresse geschickt.
Aha.
Und ich weiß auch, wie man dieser Hotmail-Hack ging so, dass man über JavaScript.com wurde der bekannt. Und da konnte man das dann halt ausführen. Und es war wohl ganz einfach.
Also es gab diverse URLs, wo man das machen konnte.
Ja, es gab vor allem dann noch einen zweiten Hack, der danach kam. Ach so. von dem du jetzt redest. Ah. Das war dann sozusagen, da haben sie es irgendwie geschafft, JavaScript zu embedden, was dann bei dir angezeigt wird, genau, und dann
stimmt,
haben die das irgendwie das Passwort abgefangen. Das ist
DNS-Files, die kann man über mydns.com auch sehr leicht ändern.
Ja, aber nur eigene.
Nee, nicht nur eigene. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, kann man auch andere ändern.
Ja, aber nur die von Leuten, die da registriert sind. Also ich bezweifle, dass du meine DNS-Einträge ändern kannst.
Na, möglich wäre das schon. Also
nee.
Doch, nein. Garantiert.
Aber nicht über mydns.com.
Härtere Geschütze aufhören.
Ja. Das ist schon.
Ja, okay. Das war's eigentlich.
Na cool.
Dann gut,
ja.
Theo.
Na. Ja, gut.
Danke dir.
Ja,
tschüss. MyDNS ja. Kommt, was die Kinder heutzutage so kennen.
Nee, also geht so. Gemacht. Ich meine, webbasierte Maildienste sind eigentlich keine schlechte Idee.
Ja. Eigentlich also, ist es eine sinnvolle Sache.
Eigentlich ist es eine tolle Sache. Aber
die Implementierung halt.
Die Leute machen es nicht freiwillig irgendwie, sie wollen damit Geld verdienen.
Was ich auch nicht so schlimm finde, sollen sie. Also wenn jemand eine gute Idee hat und einen Service anbietet, der mir was nützt, dann lese ich da oben auch mal einen Banner von mir aus. Ich muss ja nicht draufklicken.
Ja, das ist okay, aber dass sie deine Adresse weitergeben, okay, das ja,
sie machen
ist
ganz eine andere Geschichte.
Unklar, ob das passiert, aber kann man eigentlich von
ausgehen. Wobei es webbasierte Mail gibt, wo speziell angegeben wird, dass sie das angeblich nicht tun. Also das ist nicht um Mailing, das geht, sondern tatsächlich nur um die Werbung auf der Seite. Aber ja,
wie das ist immer. Das sogenannte Privacy Statement. Ja.
Ja. Also ich denke, dass man da in den nächsten Jahren sowieso überhaupt nicht mehr drum rumkommen wird, weil sich plötzlich dieses Netz finanzieren muss in irgendeiner Form und ich glaube, da wird man um Mailinglisten und um Adresssammlungen und so einfach nicht mehr drum rumkommen. Man braucht einfach mehrere E-Mail-Adressen. Nämlich eine, die zum Surfen, irgendwie, wo man nie die Mail checkt sozusagen. Und dann eine für Kommunikation.
Und man braucht eigentlich noch 10 andere auch. So wie man auch unterschiedliche Telefonnummern haben möchte zu Hause. Eine fürs Bad, eine fürs Schlafzimmer, eine, wo es überall klingelt.
Und eine auf Nachtschaltung.
Genau.
Nee, ich will eigentlich eher unterschiedliche Nummern für bestimmte Tageszeiten.
Auch das ist möglich.
Dass es einfach nur 3-4 Leute gibt, die mich nach 22 Uhr anrufen dürfen.
Zum Beispiel. Anmelden dürfen.
Ich bin
leider zwischen 22 und 3 Uhr eingegangen.
Deswegen das ist auch noch eine hübsche Geschäftsidee. Anrufbeantworter für E-Mail-Boxen.
Gibt's doch, heißt Vacation.
Gibt's schon.
Gibt es? Achso, einfach ein Autoresponder oder was?
Genau, ich bin im Urlaub.
Ich bin im Urlaub, genau.
Ah.
Das ist immer sehr lustig, bei Leuten, die in Mailinglisten eingetragen sind. Da schicken wir einen Chaos-Radio-Ticker raus und dann kriege ich 30 Mal den Hinweis, dass irgendwie der Teilnehmer gerade im Urlaub ist oder irgendwie sein Handy nicht eingeschaltet ist.
Jo. Oder die Mailbox voll ist, oder?
Hier sind noch Anrufe.
Na, dann mal los.
Hallo, hier ist Chaos-Radio.
Hallo.
Hallo. Hallo, hier ist Chaos-Radio.
Ja, hallo.
Hi, wer bist denn du?
Ich bin Till.
Hallo Till.
Ich habe eine Frage zu Newsgroups.
Mhm.
Und zwar, ich habe mir das gerade mal so runtergeladen, also bei der TU Cottbus, welche Newsgroups es alles gibt. Das sind irgendwie 12.000 oder so.
Ja.
Und wie das dann, also ich weiß nicht, welche werden da überhaupt ausgewählt, dass sie dann auf dem Newsgroup-Server da rumliegen.
Das macht der Provider. Also der kann eigentlich sagen, alles, was mit Sex zu tun hat, will ich nicht haben.
Naja, alles, was hat jetzt er hier drinsteht, nicht gemacht, nicht aber haben. Egal. Weißt du, der sucht das einfach so aus dem, also allen von allen Newsgroups, die es gibt oder so. Also
meinst du jetzt du oder nee, die Uni du, zum Beispiel?
Nee, was er meint. Entschuldigung, du meinst, wonach dein Provider auswählt, welche Gruppen es überhaupt gibt?
Ja, genau.
Naja, also jede Newsgroup fängt irgendwann mal irgendwo an zu existieren und verteilt sich dann über alle miteinander verbundenen News-Server. Und die großen Provider, die hängen eigentlich auch alle an großen News-Servern ran und ein guter Provider holt sich eigentlich auch alle Newsgroups. So, es mag Newsgroups geben, die irgendwie nur in bestimmten Servernetzen verfügbar sind.
Die du irgendwie
speziellen News-Server fragen musst, um die zu bekommen. Aber das ist die Ausnahme. Also so alle Newsgroups, über die man so redet, die kriegst du eigentlich auch bei jedem Provider. So ist. Und wenn nicht, dann ist dein Provider scheiße.
Naja gut, das ist halt die TU Cottbus.
Was kriegst du denn?
Unis? Also dieses zum Beispiel, dieses Best of Internet finde ich da zum Beispiel auch. Also das gibt's da auch.
Also ich glaube, bei den Unis hast du wenig Probleme. Und ich meine, 12.000 klingt schon nach einem guten Schnitt.
Ja.
Ja, ja, der hat auch ganz schön lang geladen. Also.
Ja, das sind doch wahrscheinlich alle drin, die dich wirklich interessieren.
Ja, es gibt dann noch so eine Zusatz-Newsgroup von wegen, weil ich hier so am Kabelmodem dranhänge.
Mhm.
Und die haben halt ein spezielles Ding. Aber ich glaube, da kommt man dann halt nur rein, wenn man auch ein Kabelmodem hat oder so. Und hier an dem Zusatzprovider hängt sozusagen.
Ach so, sowas gibt's natürlich, klar. Was hast du, ein Kabelmodem? Das heißt, über Fernsehkabel, oder?
Über Fernsehkabel,
wie?
Ja.
Wie schnell wirst du denn da?
Also, es ist runtergebremst irgendwie per Software auf zweifach ISDN. Aber ich habe, also in der Testphase hat es 10 Megabit gemacht.
Das war nicht anders. Wer bietet denn das an?
Das ist, nennt sich Inkanet. Also, das ist irgendwie AVC, Antennenvertrieb Cottbus, die dann den Anschluss machen. Ich weiß nicht, ob dir was Großes hilft. Es gibt halt nur im Wohnheim.
Ach so, die Wohnheime sind damit angebunden.
Ja.
Cool. Das geht dann direkt aber zur Uni. Also die Uni ist sozusagen der Provider.
Ja, es ist etwas kompliziert. Das Mail läuft irgendwie zum Teil anders. Das ist also super kompliziert mit irgendwelchen Proxys noch dazwischen. Für HTTP, aber für anderen Kram nicht. Wo man sich dann irgendwie am Anfang mal einloggen muss.
Mhm.
Das ist praktisch so, wenn ich einen Rechner anstelle, dann bin ich immer automatisch im Internet. Also dran.
Hast du mal einen Traceroute gemacht?
Nee, ich weiß nicht.
Ja, so mal ein Traceroute-Programm. Damit kannst du irgendwie, dann machst du irgendwie Traceroute nach, was weiß ich, www.apple.com und dann siehst du, wo deine Pakete lang gehen und dann siehst du halt auch, wo deine Pakete zuerst landen, ob die durch die TU Cottbus durchmarschieren oder sonst irgendwo.
Mhm,
aber das letzte ist auch nicht so wichtig. Funktioniert das prima.
Ja, es funktioniert. Also es hat etwas gedauert, aber jetzt läuft der ganze Kram.
Und dann jeder Raum hat irgendwie 128 Kilobit oder das ganze Wohnheim?
Nee, es ist so, dass man sich das Modem mieten muss.
Weil und warum sind die runtergedrosselt?
Das hängt am Tarif. Also ich muss jetzt 30 Mark im Monat dafür abdrücken, dass ich das Modem kriege und halt den Zugang mit 128 Kilobit.
Das ist cool.
Günstig.
Wenn du jetzt die Standleitung ist cool. Ja, das
na Moment. Überall.
Und die anderen Leute, ich meine, für 50 Mark kriegt man 2 Megabit und für...
Was muss man tun?
Was für Studiengänge gibt's?
Und der Traffic ist kostenfrei.
Was?
Zahlst du noch was dazu für die übertragenen Daten?
Nee, gar nichts. Also es war am Anfang im Gespräch, dass wir Mengenbegrenzung machen, aber es ist nichts.
Fragt man sich natürlich, warum es nicht kostenlos ist.
Wenn ihr jetzt nach der Sendung zwei Autos sehr schnell nach Cottbus fahren seht, dann sitzt in dem einen der Chaos Computer Club.
Ja, das ist gut zu wissen. Ich meine, das ist echt, das braucht man einfach überall. Also es ist irgendwie das, was man haben will. Aber man ist jetzt irgendwie einen Schritt weiter. In Berlin gibt es demnächst einen Provider, der irgendwie Telefongespräche in seinem Netz kostenlos vermittelt.
Mhm. Also so Flatrate-mäßig, ja.
Genau. Das ist aber erstmal nur Telefon. Und dann muss man mal gucken, welche Internetprovider da noch hinterherkommen. So.
Mhm. Naja, das Problem habe ich zum Glück nicht mehr.
Das ist wohl wahr, ja. Na cool, ist deine Frage denn beantwortet worden?
Ja, die ist beantwortet.
Na, das ist doch super.
Okay. Till, wir blicken mit Neid zu dir hinauf und sagen Tschüss.
Okay,
tschüss. Tschüss.
50 Meg. 50 macht 2 Megabit.
Ich heule. Dann kosten mir 10 Megabit wahrscheinlich 100 Mark.
Oh, ich heule.
Die brauche ich gar nicht. Na, mal sehen. Also ich kann mich an CDs erinnern, wo Star Wars drauf stand. Ich meine, da bin ich schon ganz praktisch gewesen.
Where is the Matrix.com?
Zum Beispiel. Hier ist Chaos Radio, hallo.
Hallo, hier ist Robert.
Hallo Robert.
Übrigens, die 10 Megabit kosten Cottbus 70 Mark. Ich kann die gesamte Uni, würde ich sagen, nur 4 bis 8 Megabit.
Weißt du, wo die dranhängen? Was das für ein Provider ist?
Die Uni selber, also DFN. Die ist sehr schlecht angebunden, glaube ich.
Ja, die ist über DFN. Also ich meine, ist man dann an die Uni angebunden mit diesem System?
Ja, an der Uni und an Cottbus selber ist aber auch nicht so direkt am DFN, sondern geht noch irgendwie auf Frankfurt oder sonst was, habe ich mal gehört.
Ah, ist man also,
Auskenner bin ich nicht, ich habe das selber leider nicht.
Mhm. Ja, oder Milchschützen.
Ja, ja. Hast du eine Frage?
Mich hat das Thema Newsgroups ein bisschen weiter interessiert. Wie haltet ihr denn das, ob das, wie das im Moment so technisch gelöst ist, wie die Zukunft so weiterläuft? So gerade Sachen wie Spam in Newsgroups und dass die Artikel nicht gerade immer zum Thema gehören, ob das irgendwie technisch noch weiterentwickelt werden müsste, dass das irgendwie anders läuft?
Ich glaube, technisch ist das Quatsch. Ich glaube, da wird eher wieder, es gibt ja auch moderierte Newsgroups. Mhm. Ich denke, das wird eher auf so einer Proforma-Registrierung oder so.
Also ich meine, gegen Spam lässt sich mit irgendwie News Authentication und so lässt sich schon noch ein bisschen was drehen. So. Also man kann auch News-Server so betreiben, dass man sich da einloggen muss. Das werden sicherlich in Zukunft mehr Provider so benutzen. Aber wenn die Nachfrage nach News auch ein bisschen gestiegen ist, ist es derzeit bei denen noch nicht so richtig in der Zielscheibe. Aber das wird schon noch kommen, weil News wird nicht aussterben und wird sicherlich weiter anwachsen.
Na, ich meine eben, dieses NNTP ist eben ewig alt und wenn man das jetzt neu machen würde, würde man wahrscheinlich etliches anders machen. Könnte ich mir vorstellen.
Hast du da Ideen?
Na, ich bin leider nicht so der Auskenner.
Aber das NNTP
deswegen schon frage ich ja euch, ob es da irgendwelche Ideen gibt, in welche Richtung die liegen oder so. Weil vom Prinzip her, von der Philosophie, sind diese News einfach unübertrefflich. Von der Kommunikation und.
Na, deswegen wird sich das einfach so weiterentwickeln, wie sie es bisher auch entwickelt hat, nämlich sehr langsam über einen sehr langen Zeitraum. Das ist jetzt irgendwie auch 20 Jahre alt und hat seine Struktur weitgehend unverändert beibehalten. Und das bedeutet, dass es ein sehr überlebensfähiges Protokoll ist im Internet. Sonst wäre es schon längst ausgestorben.
Ja, aber es gibt auch genauso Überlegungen, so die dann Internet 2 heißen, wo alles neu wieder modelliert wird sozusagen. Genauso könnte man sich auch mal News 2 ausdenken, ob das dann vielleicht mal alles neu und alles gut wird.
Naja, die Frage ist, ob dort erstmal komplett alle Protokolle neu entwickelt werden, ob man nicht einfach beginnt mit einer geschlossenen Benutzergruppe mit schnelleren Leitungen das zu machen, was man bisher auch schon gemacht hat.
Ja.
Und außerdem lässt sich das mit dem Spam ja auch nur verhindern, wenn man weiß, wer das geschickt hat und das führt wiederum dazu, dass einfach die Anonymität flöten geht. Und ob das gewollt ist, ist ja auch noch die Frage.
Oder ein zweites, ein nicht anonymes Usenet, ein zweites Usenet, das vielleicht Leuten, die nicht anonym, denen das reicht, aber dafür eine sinnvolle Kommunikation haben wollen. Mir wäre das zum Beispiel lieber.
Ich glaube, das nennt sich Mailinglist.
Wäre es ja auch lieber, wenn irgendwie alle Berliner Clubs nachts erstmal deinen Personalausweis sehen wollen, bevor du an der Party teilnehmen kannst.
Naja, würde mich aber nicht in allen Fällen stören. Also manchmal denke ich mir, wenn ich bei de.org, ccc, hier mir da mal angucke, was da drin ist, da überlege ich mir schon, ob das so mir gefällt.
Also ich glaube, wir müssen uns irgendwie daran gewöhnen, dass das alles schlechter wird. Also das Internet ist halt nicht mehr, sozusagen, ist nicht mehr ein Kreis von akademischen Hippie-Kindern irgendwie, sondern es ist mittlerweile zum Abbild irgendwie der Gesellschaft geworden. Idioten gibt es halt überall. Also was soll das?
Ja.
Die kriegst du ja nicht raus, auch nicht aus der CCC, da ist da schon gar nicht. Ne? Ja. Das gehört einfach dazu und ich denke, es ist sehr viel notwendiger, dass man selber eine gewisse Medienkompetenz entwickelt, sodass man, so wie man irgendwie bei einer Zeitung irgendwie weiß, dass man ab einer bestimmten Buchstabengröße einfach weniger glaubt. So muss man eben auch bei News irgendwie die Anzahl der Dollarzeichen in der Mail so dem Inhalt irgendwie vergleichen. Und
naja, bei einem selber ist das vielleicht weniger das Problem, ist eher bei den Krawattentypen dann das Problem, denen das beizubringen.
Naja, aber das ist ein Kommunikationsproblem und das ist ja im richtigen Leben auch nicht anders.
Genau. Man redet ja von Zeit zu Zeit auch einfach mal aneinander vorbei und im Internet tun das halt sehr viele Leute sehr häufig.
Ich finde übrigens, Wahrheit im Netz ist ein schönes Thema mal für eine Sendung.
Ja, und da fiel mir gerade wieder ein, ihr hattet doch früher mal Cast Radio Kurzmeldungen.
Ja, ja.
Wenn man sowas mal wieder machen könnte.
Ja, gerne.
Bitte ich darum.
Immer so.
Dann eine andere von mir schon mehrmals wiederholte Bitte war mal die Webcam beim Cast Radio.
Ja, unbedingt.
Hier gibt's aber kein Internet.
Solange es hier noch nicht mal Ethernet-Ports für die Laptops gibt.
Naja, hier gibt es eine ganze Menge Internet. So ist ja, ja nicht, auch wenn es nicht das schnellste ist. Bei mir läuft das.
Ja, ja, super. Mit deinem Windows.
Ich habe hier gerade lauter Webcams. Nee.
Vier Stück, ja.
Webcam ist durchaus eine Idee, wobei im Moment wäre es ziemlich langweilig. Wir hängen ja alle
zusammen. Aber wenn ihr uns sehen könnt, glaubt ihr uns doch nicht mehr.
Du stellst dir vor, dass hier lauter junge, dynamische, gut gebaute Männer sitzen, aber es ist ganz anders.
Genau, wir sind gar nicht dynamisch.
Nee, Webcam haben wir natürlich auch schon drüber nachgedacht. Und ist ja bald, wir kommen ja bald ins Jahr 2000.
Wir müssen auch über Internet nachdenken.
Okay. Ansonsten schön auf dich, Johnny, wiederzuhören im Chaos Radio.
Danke.
Ja. Dann und ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, schönen Abend.
Ebenfalls.
70 Mark.
70 Mark sind mega mit.
Das ist doch nie wahr.
Ist cool.
So, aber ihr hört Chaos Radio, wir suchen zwei große Wohnungen in Cottbus.
In der Nähe des Studentenwohnheims, in Ethernet-Kabel-Reichweite.
Hallo, hier ist Chaos Radio, wer ist da? Hallo? Ich habe irgendwie mit dieser rechten Menüleiste hier. Menüleiste, sag ich. Hallo, hier ist Chaos Radio, wer ist denn da? Hallo?
Junge, dynamische Männer sitzen vorm Computer.
Ach.
Na, wir haben ja keine Computer hier.
Sag mal, und weißt du, willst du nicht anrufen, wenn Jürgen dran ist am Dienstag?
Hör mal zu, die haben ihre Stimmbänder verschenkt. Die haben sie nicht mehr.
Ja. Ich sag dir schon mal Tschüss, ja?
Ciao.
Ein Schnort.
Mir fällt gerade auf, wie lange ich nicht mehr hier war. Hallo, hier ist Chaos Radio.
Ja, hallo, hier ist Felix.
Hallo, Felix.
Also erstens zum Thema Wahrheit. Ja, also ich bin ein gut aussehender, jung, dynamischer Mann.
Sendgift. Alles klar.
Ja, Thema Fritz und Internet. Also ich habe letztens was runtergeladen mit 178K. Ich war schwer begeistert. Konstant über eine Viertelstunde.
Wie, als Mail oder was?
Nö, von eurem, ja hier...
Webserver.
Webserver, genau. Hier.
Aus dem Radio oder was?
Love Radio Mitschnitte.
Ah ja.
Die gingen sehr gut und sehr schnell.
Mhm.
Und jetzt die eigentliche Frage zum Thema, die Router. Ich kriege gelegentlich in regelmäßigen Abständen E-Mails, die nicht an mich gerichtet sind. Also weder vom Absender, den kenne ich noch den Adressaten.
Mhm.
Und ich stehe auch sonst nicht im Header drinne. Wie passiert sowas?
Gute Frage.
Blind Carbon Copy.
Nee, ich selber bin nicht adressiert.
Ja, das ist eine Blind Carbon Copy. Damit wird nirgends in der Mail erwähnt, dass dieser Durchschlag existiert. Du bekommst ihn aber.
Und das steht auch in deiner Kopie nicht da drin, dass die auch für dich gedacht.
Aber es steht, also der Webserver, der Mail-Server, der die Mail für dich annimmt, der kriegt schon die Adresse gesagt. Die schreibt er aber nicht unbedingt in die Mail mit rein.
Aber also ich habe auch schon Mails gekriegt, die definitiv eine private Kommunikation waren. Also von horst@irgendwo.de an martina@irgendwo.de. Und hallo Martina, wie geht's? Ich bin im Urlaub, tschüss Horst. Und also
das ist das, was wir meinten, als wir vorhin sagten, ja, genau, dass E-Mail total unsicher ist. So. Und dass überall es möglich ist, dass Kopien entstehen. Und wenn sie nicht absichtlich gemacht sind, dann sind sie unter Umständen unabsichtlich geschehen, weil die Software nicht funktioniert oder irgendwas schlecht konfiguriert ist. Das ist eben genau der Punkt. Man weiß überhaupt nicht, ob die Mail, die man schickt, ankommt, ob sie einmal ankommt, mehrere Male ankommt und bei wie vielen Leuten sie ein oder mehrere Male ankommt. Mhm. Man weiß es halt einfach.
Und besteht irgendwie die Möglichkeit, dass man so ein Blind Copy doch noch rauskriegt, wenn man die immer richtig aufmacht? Wo?
Also dein Receiving MTA, also der für dich die Mail annimmt, der weiß, an wen sie geht, weil der packt sie ja in deine Mailbox rein.
Ja.
Der schreibt das aber nicht unbedingt in die Mail rein. Es gibt MTAs, die tun das. Und es gibt auch Konfigurationen für andere MTAs, die das noch nicht tun, dass sie das dann tun. Und dann musst du dir die Received Headers genauer angucken. Oder bei QMail ist es so, dass du einen Delivered To Header hast. Und da steht der Envelope To, sage ich jetzt mal. Also das ist der Briefumschlag sozusagen. Das ist das, was ausgetauscht wird, während die Mail sozusagen an deinen SMTP-Server ausgeliefert wird.
Na gut, ja.
Danke. Also du könntest
aber wie kommt er da ran?
Naja, man muss es entweder selber konfigurieren, wenn man das...
Da hat er wahrscheinlich keinen Zugriff drauf.
Ja,
genau. Dann müsstest du deinen Provider darum bitten. Vielleicht hat er es auch schon getan. Guck dir mal die Header-Zeilen genau an.
Also kann sein, dann steht manchmal sowas drin wie Apparent Detour oder...
Ist das, ja, ist das, sowas das ist zum Beispiel. Header, manche schreiben es auch in die Receive-Zeile rein.
Ist, wenn kein... Apparent Detour ist ein Header, der vom MTA eingesetzt wird, wenn kein Adressat aus den vorgegebenen Headern hervorgeht. Also es wird dann praktisch der Envelope 2.
Ah, verstehe.
Das aber mit einem Gesichtsausdruck, der doch eher gelangweilt ist. Ich weiß nicht, ob es mit der Webcam eine gute Idee ist. So wie Tim gerade Verstehe gesagt hat. Naja, die Übertragungen sind ja noch nicht so gut.
War das eine zu technische Antwort? Oder war das das, was
du wolltest? Ja, ich meine nicht unbedingt damit, dass ich das mit anfangen kann, da ich meinen Provider nicht erreiche, aber ansonsten danke.
Aber ich meine, du kannst...
Du erreichst ihn nicht?
Wie bitte?
Du erreichst deinen Provider nicht?
Na doch, ich erreiche den schon, aber ich werde ihn nicht dazu bringen, das System nochmal neu umzustellen. Der ist froh, dass es gerade läuft.
Dann würde ich mal dringend den Provider wechseln.
Genau. Aber der ist kostenlos.
Hat er gerade.
Ah. Wahrscheinlich zahlst du auch nur 60, 70 Mark für irgendwie...
1000 Megabit.
Nein, nö, ach komm, nee, stinknormales 333er Modem über die Uni und so. Ah. Also, ganz klar.
Ja.
Okay. Okay.
Gut. Danke. Danke, tschüss.
Ja, hallo?
Jo, hallo.
Hi.
Hi, wer bist denn du? Hier ist Chaos Radio.
Dein Vater.
Na, es kann aus ganz bestimmten Gründen definitiv nicht sein.
Telefonanrufe kommen nicht unbedingt immer da an, wo sie ankommen sollten. Vielleicht rufen wir halt einmal.
Ach, da war wieder mein Vater dran. Das wäre erstaunlich, wenn er da dran wäre. Das wäre sehr, sehr spannend, mit ihm zu reden jetzt. Hallo, hier ist Chaos Radio.
Den wollte auch nicht mit uns reden.
Ah, siehst du, es ist nach 12. Die Bekloppten sind aufgewacht. Hallo, hier ist Chaos Radio. Wer ist denn da?
Ja, hallo, hier ist der Stefan.
Hallo, Stefan.
Und zwar schon mal eine Frage, gibt es irgendein Programm für Windows, mit dem man sein Header noch nachträglich irgendwie seinen Header verändern kann? Weil ich habe jetzt eine E-Mail von meinem Bruder bekommen und der hat dort in seinem Header sein, was ich, PGP-Key und sowas reingeschrieben. Dass man das auch in Windows irgendwie noch ändern kann?
Naja, es kommt mal drauf an, du kannst halt einen MTA aufsetzen, also ein Programm, was als MTA fungiert oder einen MTA, dann müsstest du deinen Mail-User-Agent dazu konfigurieren, über den Localhost auszusenden und dann ist es natürlich in deiner Macht, die einfach mal zu verändern.
Oder du kannst auch Headerzeilen hinzufügen, die gängigen Mailer bieten Möglichkeiten, Headerzeilen hinzuzufügen und da hat er wahrscheinlich seinen Fingerprint wohl eher hinzugefügt, nicht seinen Key, oder?
Ja, er hat irgendwie so ein X.
X-Fingerprint.
Ja, genau.
Genau.
X-PGP, sowas.
Was für einen Client verwendest du denn?
Zurzeit melde ich über Netscape. Mhm. Ja, Ford Agent habe ich auch, also wechselt sich. Mal so, mal so, weiß ich nicht.
Also bei Netscape,
geht das, ja.
Ja?
Ich denke, ja.
Bei Netscape geht es.
Kann man neue Header hinzufügen oder
du
was?
Du kannst die Delivery einfach verzögern. Das heißt, du kannst sagen, er soll die Mail nicht sofort ausschicken, sondern erst später. Das ist in dem Fall nützlich, wenn du offline bist. Aber das gibt dir auch die Möglichkeit, die von Netscape auf die Platte geschriebenen Files nachträglich zu verändern.
Aber komfortabel ist das nicht.
Was möchtest du denn machen? Du möchtest auch gerne so einen Fingerprint in deinem Header haben. Sehe ich das richtig? Na, da musst du einfach mal bei Netscape, ich weiß nicht, ob man da zusätzliche Header eintragen kann bei Netscape.
Die Delivery verzögern, wenn du sie auf Platte schreibt und dann kannst du das File editieren. Ist halt.
Also Eudora kann das auf jeden Fall. Also Eudora kann das, ist noch so relativ oldschool dafür, dass es ein GUI-Programm ist. Also das ist so der Mailer, der glaube ich noch ein bisschen am nächsten dran ist an der reinen, rohen Internet-Mail, der noch nicht so viel bunt drumherum macht.
Ah, na gut, den habe ich noch nicht gehört.
Den gibt es auch irgendwie in einer Lite-Version für irgendwie kostenlos.
Aha. Ja, ist Qualcomm. Ist der das? Also
genau, Qualcomm.
Das
geht auch in die Eudora.com.
Ach stimmt, das Eudora geht auch, ne? Guter Client, finde ich.
Okay, geholfen?
Ich gucke gerade hier in Netscape ein bisschen rum, aber ich glaube nicht, dass man da einen Header editieren kann.
Noch was anderes. Jo. Diese Message-ID. Was hat die für eine Bedeutung? In der Newsgroup haben sie mich dauernd genervt. Ich sollte die in meinem Ford Agent umstellen, dass die nicht automatisch irgendwie generiert wird.
Bei Newsgroups kann ich nicht dazu so viel zu sagen, aber wenn du das die Mail eindeutig einem Rechner zuzuordnen ist. Das heißt, das ist ja irgendwie eine Zahl und ein String.
Nicht, dass sie einem Rechner zuzuordnen, sondern die Message-ID ist ein String, der so zusammengesetzt ist, dass er auf jeden Fall eindeutig ist.
Ja,
so, wenn da dein eigener Computer, deine Uhrzeit und noch eine Zufallszahl und so weiter drin ist, dann ist es absolut auszuschließen, dass irgendein anderer Computer diese gleiche Message-ID generiert. Das brauchst du eigentlich auch bei Mail. Nicht alle Mailer machen das, eine Message-ID zu generieren. Und bei News ist es aber bitter nötig. Da braucht man das einfach generell. Und da wird das immer generiert.
So, und wenn dir jemand gesagt hat, der soll nicht automatisch generiert werden, dann hat er gesagt, irgendwie Internet soll nicht so funktionieren, wie es funktionieren soll. Aber vielleicht war mit deiner Message-ID irgendwas falsch.
Ja, da gibt es eine Option in der Ford Agent-Einstellung, dass irgendwie die Message-ID von meinem Provider kommt und nicht das Ford Agent, das die einträgt.
Und dein Provider trägt sie dann nicht ein, oder?
Nee, der trägt dann eine andere ein. Also der trägt dann die richtige ein. Und, weiß ich nicht, Ford Agent schreibt eine andere drüber und dann, wie soll ich sagen?
Es gibt dann mehrere.
Nee, es gibt nur eine, oder?
Ja, es sollte nur eine geben, ja, weil es gibt ja eine.
Und Ford Agent schreibt eine rein und dann, glaube ich, ändert mein Provider nichts um. Wenn ich das aber ausschalte im Ford Agent, dann schreibt mein Provider die richtige rein.
Was heißt die richtige? Der schreibt eine rein. Also der schreibt dann eine rein.
Schreibt dann eine rein.
Und was genau war jetzt das Problem?
Ich wollte eigentlich bloß wissen, was diese Message-ID bedeutet.
Ja, die ist zur Identifikation dieser Mail gut. Aha, also wenn du,
ja.
Zum Beispiel kann man da anhand der ID feststellen, ob jemand eine Mail wirklich mehrmals verschickt hat oder ob sie auf dem Weg verdoppelt wurde.
Aha.
Und News-Server zum Beispiel, die untereinander News austauschen und jeder schickt jedem das, was er hat, identifizieren halt die einzelnen Postings nach dieser Message-ID. Das heißt, die tauschen im Prinzip, fragen sie sich die ganze Zeit Message-IDs. Hast du die schon? Nee, kenne ich nicht. So ein bisschen wie mit diesem Bildchen sammeln. So. Weißt du, diese komischen Panini-Aufkleber für Kinder und so.
Hammer.
Ja. So ist das mit der Message-ID. Also man müsste sich die jetzt mal genau angucken, um zu sagen, was da jetzt konkret braun ist. Ist mir noch ein bisschen schleierhaft, aber sie ist halt dazu da, um deine Nachricht eindeutig identifizierbar zu machen. Viele Leute benutzen die auch, um auf andere Postings hinzuweisen. Wie schon in Message-ID gesagt wurde, tralala. Also normalerweise macht das dein News-Agent, also dein News-Programm auch schon automatisch.
Dein News-Reader.
Wie auch immer. Das hat deine Frage vielleicht beantwortet.
Okay, das war's. Ne?
Super. Gut, Stefan.
Ja.
Danke,
ciao.
Tschüss.
Tja. Ja, das mit diesem CCC und dem CC und dem BCC.
Hier ist Kasra.
Ja, hi.
Hallo.
Hallo.
Ja.
Ups. Jo. Hallo.
Hallo.
Hier ist Uwe aus Berlin.
Hallo Uwe.
Ich habe ein Problem mit dem kleinen Zion. Ich weiß nicht, ob euch einer davon auskennt.
Mit deiner Mail?
Dem
ja,
alten?
Genau.
Dem alten oder dem neuen?
Eher mit dem neuen. Das Problem ist einfach eine Connection zu kriegen mit einem Mail-Server.
Was benutzt du denn für ein Programm, für einen E-Mail-Reader?
Das eingebaute E-Mail, also diese Message-Read halt. Und die Sache klappt auch teilweise, aber nicht immer. Also zum Beispiel Yahoo geht gar nicht, da wird der Pop-Server gar nicht gefunden oder geht der Login gar nicht. Und mit GMX kann ich zwar empfangen, aber nicht senden. Und mit berlin.de kann ich auch senden.
Wenn du nicht senden kannst, könnte es daran liegen, bei GMX war das, dass du erstmal kurz deine Mail abholen musst oder gucken musst, ob welche
wegen
da ist.
Wegen dem Zeitfenster, ne?
Genau.
Genau, denn es gibt keine Authentifizierung für ausgehende Mail. Noch nicht.
Wie jetzt?
Na, das Problem ist ja, wenn du zuerst versuchst zu senden und dann erst abrufst, dann erlaubt er das nicht. Einfach aus dem Grund, dass er nicht wissen kann, dass du berechtigt bist, Mail zu schicken. Hingegen, wenn du sie zuerst holst, dann ist deine IP-Adresse gekennzeichnet für ein Zeitfenster, in dem du berechtigt bist zu senden.
Habe ich probiert, geht aber auch nicht. Er bricht, also dann kommt beim Zion ein unbekannter Fehler.
Tja.
Und bei Yahoo zum Beispiel, wenn ich da den Server anwähle, der auch von Yahoo angegeben ist, allerdings Yahoo.com muss ich dazu sagen, also Amerika oder so, dann kommt immer entweder Username falsch oder Kennwort falsch oder Server ist gesperrt. Gleiche Meldung, die ich kriege, wenn ich versuche, über GMX mit meinem User-Account reinzugehen, anstelle von der Kundennummer.
Du verwendest aber jeweils den gültigen Account für den jeweils.
Richtig. Ja, natürlich. Also bei Yahoo ist es eine E-Mail-Adresse. Da sind also die Vorgaben auch komplett richtig. Bloß er nimmt es nicht an. Und bei GMX, da klappt die Vorgabe erst recht nicht nur über die Kundennummer. Also zum Glück hat GMX eine Kundennummer. Mit dem Name @gmx.de komme ich auch nicht rein. Nur über die Kundennummer zum Beispiel. Also muss da irgendwie ein Problem mit dieser blöden Software von dem Zion sein.
Tja, hast du mal GMX bekommen?
GMX verweist dann wieder auf das Handynetz, also in dem Fall auf E+, und E+ gibt an, dass es gibt einen Server, der da wohl heißt mail.deuu.net,
über den würde es auch gehen, aber da klappt es genauso wenig. Also niemand weiß irgendwo auch ansatzweise eine Hilfe im Grunde genommen.
Du hast ein Xeon an deinem E-Plus-Handy?
Wie meinst du jetzt? Ja, über das S25.
Ah, und darüber machst du Internet?
Über Infrarot?
Ja, ja.
Cool. Und, oh je, das ist aber nicht schnell.
Naja gut, 96 Handy geht ja eh nicht schneller über Handy zurzeit.
Noch
aber
nicht.
Fürs, ja, ist klar, aber fürs E-Mail reicht es doch erstmal.
Ja, ja, natürlich.
Und aber wie gesagt, die Connections aufzubauen, Yahoo geht überhaupt nicht. Da bricht er jedes Mal ab, von wegen Kennwort oder Username sei falsch. Und EMX kann ich empfangen. Ich habe es auch probiert über dieses Zeitfenster, aber selbst da kommt unbekannter Fehler. Das Einzige, wo geht, ist berlin.de. Da kann ich rigoros senden und empfangen. Das berlin.de ist so nett, die geben dir gleich den vollen Vor- und Zunamen als E-Mail-Adresse anstatt von Alias halt.
Also ich meine, wenn es mit berlin.de geht, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Software funktioniert. Und dass die Probleme, die du bei den anderen Providern hast, einfach mit der Konfiguration zu tun haben. Also ja, musst du dir die fünfmal angucken.
Kann das mit irgendwelchen Portadressen zusammenhängen?
Portadressen?
Naja, es ist doch immer 110 für POP.
Richtig, und 25 für den anderen oder wie?
Genau. Kannst du den noch einstellen oder
ja, wie? Ja.
Aha, naja, den würde ich mal nicht ändern.
Richtig. Und was ist dieses Mime-Coding? Hat das was zu sagen?
Das hat mit dem Versenden erstmal nichts zu tun.
Nee. Das ist irrelevant.
Ich habe nochmal einen Hinweis bekommen, dass zum Beispiel einige E-Mail-Programme nicht dieses Ad-Zeichen erlauben bei diesem Einloggen, aber einige Server, dass sie dieses Ad-Zeichen haben wollen.
Das Ad-Zeichen kann schon sein.
Ein E-Mail-Programm, was beim Ad-Zeichen anklicken könnte, ist kein E-Mail-Programm.
Man kann nichts ausschließen, ich meine.
Nein, man kann nichts ausschließen. Also Programme können definitiv...
Nee, es passt als Login, meinte er.
Als Login kann
als Login in die Mailbox,
Passwort.
Genau. Mhm. Nicht als Username. Dass sie einen Username haben wollen, xy@yahoo, aber andererseits, dass das Ad-Zeichen keine...
Ja, hast du denn als Login-Namen deinen sowieso @yahoo.com eingegeben?
Eigentlich nicht, weil so wird es von mir nicht verlangt. Wenn ich jetzt online per Internet mich in Yahoo einlogge, da gebe ich ja nur ein XY und mein Passwort. Da gebe ich ja nicht mein echtes in meinen echten Namen an. Und genauso habe ich auch, als ich dieses E-Mail-Forwarding eingerichtet habe über den Pop-Server, habe ich auch die ganzen Daten bekommen, gebe einen deinen Username, deine User-ID und einfach nur das Passwort ohne irgendwie @yahoo.com oder so ähnlich. Also ich soll es nicht machen. Aber andererseits, GMX zum Beispiel will es so haben. Die wollen mit @.com, also sowieso haben.
Naja, und offensichtlich GMX machen das so. Alle unterschiedlich und wir benutzen... Das nicht und deshalb kennen wir uns damit auch nicht so gut aus.
Dann mal eine letzte Frage in dem Sinne. Man kennt einer von euch oder einen Tipp für einen Berliner Provider, wo man kostenlos Internet nutzen kann?
Das Internet nutzen kann?
Nein. Ja, aber wir sagen es nicht.
Nein, ich meine, wie Internet ohne irgendwelche Gebühren.
Nein, nur mit Telefongebühren, wo die Internetgebühren drin sind, da gibt es ja wirklich Anzeigen bis zum Abwinken von den ganzen Telefongesellschaften.
Also, es gibt keinen kostenlosen Internetprovider. Das war vorweg. Sie kosten alle Geld und mehr oder weniger das Gleiche und manche kosten zu viel und die anderen kosten auch zu viel. So, und andere Provider gibt es derzeit noch nicht und man muss mal gucken.
GermanyNet wäre eine Alternative in der Form.
Nee.
Weil du zahlst immer Telefon.
Ja, das ist ja in Ordnung. Telefon zahle ich ja gerne, aber es geht um diesen monatlichen Beitrag.
Ja, aber Telefon ist doch viel mehr als dieser monatliche Beitrag. Du telefonierst doch irgendwie 100
Mal. Aber nicht für eine E-Mail-Adresse, um jetzt E-Mails in jetzt doch. Dafür brauche ich keinen Internet-Account.
Naja, das ist vielleicht wahr. Naja gut, ich meine, wenn die paar Mark noch so viel ausmachen.
Ich meine, ich sehe nicht ein, jetzt mit einem Internet-Account von 8 oder 9 Mark einzurichten, nur für E-Mails auszutauschen, im Grunde genommen halt. Ne?
Ja. Dann können wir dir wohl nicht weiterhelfen.
Ja.
Nur eine Frage an Johnny. Hat er noch seinen Palm?
Ja.
Welcher ist denn noch? Der Palm Professional oder schon neuer?
Ich habe einen Fünfer.
Den Fünfer mittlerweile?
Mhm.
Alles klar.
Aber ich habe noch keine Mail darüber abgerufen, aber mit dem Dreier immer und das ging wunderbar.
Also hattest du vorher schon auch einen anderen Palm mal gehabt?
Genau.
Und den hast du bei mir gekauft?
Ich habe, glaube ich, jeden... Ach, der hast bei dir gekauft?
Ja.
Super. Ich glaube, ich habe inzwischen jeden Handheld der Welt gehabt.
Handheld? Also auch ein CE?
Nee, um Gottes Willen, nee, die fasse ich nicht an.
Besser so.
Also die fasse ich zwar an, aber die sind mir echt zu langsam.
Nee, ist okay. Und obwohl so? Der Casio Pia, der neue, ist ganz in Ordnung.
Den wollte ich mir mal angucken, ja, wegen MP3-Möglichkeiten.
Wie war dein Name nochmal?
Ja.
Wie war dein Name nochmal?
Pseudonymmäßig Rembrandt.
Okay, Rembrandt, dann sage ich schon mal Tschüss.
Alles klar.
Tschüss.
Bis bald.
Ach, Windows CE. Die stürzen schon im Kaufhaus immer ab, wenn man die anfällt. Toll. Ach, guck ich mir doch mal an.
Das ist wahrscheinlich Crash.
Der Computer ist abgestürzt.
Content?
Ei, Content.
Oh ja,
Content. Gibt's Content.
Ja
nee, Fritz Kurzinfo gibt's jetzt. Content.
Ah, der dritte Versuch hier zum Lachen zu bringen.
Bis gleich. Wir hören uns. Nur noch die Cottbus-Trailer, ist klar.
Ben Fritz, rund um Cottbus. Dann 103,2.
0 Uhr 31.
Kurzinfo.
Konfrontation. Zum ersten Mal seit Beginn der Demonstrationen in Belgrad ist es am Abend zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Mit Wasserwerfern und Schlagstöcken wurden rund 25.000 Demonstranten an einem Protestmarschhaus des jugoslawischen Präsidenten Milosevic gehindert. Aufschub. Die Bundesregierung hat heute ihren Beschluss vertagt, 100 deutsche Sanitätssoldaten nach Osttimor zu schicken. Zum einen ist die Truppenentsendung in der Koalition umstritten, zum anderen ist die Finanzierung noch unklar. Stellungnahmen. Die Landesvorstände von SPD und CDU in Brandenburg haben am Abend den Koalitionsvertrag gebilligt. Sie empfahlen den Parteigremien, dem Papier zuzustimmen. Die bislang allein regierenden Sozialdemokraten stellen künftig 5 der Regierungspartner 4 Minister. Der CDU-Landesvorsitzende Schönbohm teilte mit, dass er Innenminister wird. Konflikt. Ein Einmarsch russischer Truppen in Tschetschenien wird immer wahrscheinlicher. Nach einer Woche massiver Bombenangriffe auf tschetschenischen Gesprächsversuch der russischen Regierung mit der Führung der abtrünnigen Kaukasusrepublik gescheitert.
Sport.
In der Fußball-Champions League spielten am Abend Borussia Dortmund beim norwegischen Vertreter Rosenborg Trondheim 2:2. Bayer Leverkusen und Dynamo Kiew trennten sich 1:1.
Wetter.
Nachts zeitweise Regen um 12 Grad, am Tag bewölkt, gelegentlich Regen, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 20 Grad.
Verkehr.
Obwohl Fußball jetzt vorbei ist, endgültig gibt es immer noch keine Verkehrsmeldung.
Naja, die mussten ja nicht nach Hause fahren.
Ja, eben.
Fritz Kurzinfo mit Falk Zielke.
So Kinder, ihr wisst ja, historische Ereignisse werfen immer ihre Schatten voraus. Ihr wisst aber auch, ich werfe zurück 7. und 8. Oktober, 50 Jahre DDR. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. FDJ-Partys stattfinden, dass man sich nur so ekeln möchte. Was kann man dagegen tun? Man kann in die Volksbühne gehen. Da findet nämlich ein Videoschnipsel-Spezialvortrag statt. Eine Indien-Party eigentlich. Unter der Überschrift Schlager am Ende des Ganges werden mit Indien und der DDR zwei Dritte Weltländer im Schlagervergleich teste zusammen mit einem indischen Freund Riyad Vadir machen wir dann einen prima Videoschnipselvertrag und danach gigantische Party, ein großartiger Bollywood-Film läuft im großen Haus, im grünen Salon New Asian Cool, Tanzerei im roten Salon, indisches Essen und sonst was. 7. 8. Oktober ab 21 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Also ich bin da.
Was? Hallo. Guten Tag. Chaos Radio noch?
Ich.
Werde euch gleich erzählen, worüber wir reden. Und ihr könnt auch weiter anrufen. Zwei Leute liegen hier noch auf den Leitungen und viele rufen an. 0331 für Potsdam 70 97 110. Das Chaosradio dreht sich heute um die Themen E-Mail und Newsgroups. Wieder mal festgestellt, dass ich entschieden zu viel vor dem Computer sitze. Ich bin gerade kurz draußen gewesen, bin an Falk vorbeigegangen, der vor der Turnbandmaschine sitzt und die Fußballbeiträge zusammenschneidet, wahrscheinlich für morgen früh oder heute früh. Und da wurde von Sörensen geredet und ich musste sofort an einen Videokopf an irgendwelche Sportler. So kann es gehen. Aber das ging mir zum ersten Mal mit dem Begriff Slip so, als ich dann an ein Übertragungsprotokoll gedacht habe und nicht. Wofür steht Slip?
Serial Line IP.
Seht ihr, das meine ich.
Serial Line Internet Protokoll, IP über eine serielle Schnittstelle.
Das meinte ich. Hier ist Chaos Radio, hallo.
Hallo.
Das ist noch eine andere Meinung.
Aha, wer ist denn da?
Neueste Nachricht über...
Ach. Ich war so lange nicht mehr hier, dass ich sogar ihren Namen vergessen habe und bin darüber total froh. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Hi, wer ist denn da?
Ja.
Hallo, yo.
Ja, hallo.
Wer bist denn du?
Ja, ich bin der Christian, hallo.
Hallo Christian.
Ja, genau. Und zwar hätte ich mal eine Frage, ein Problem mit einem Befehl und einer MS-DOS-Eingabeaufforderung. Und zwar, wenn ich das FTP denn eingebe, online bin und nehmen wir mal an, ich will auf einen FTP-Server. oder so drauf. Und zwar, der Befehl get bewirkt doch eigentlich, dass man, wenn man danach eben, was weiß ich, ein Verzeichnis und die Datei angibt, dass man die Datei downloadet. Und meine Frage ist dazu, wenn die gedownloadet wird, wo geht die Datei hin? Und wie kann ich die öffnen bzw. Einlesen bzw. auslesen?
Also erstens ist das Thema heute eigentlich Mail und
Naja, Facebook. Das kann man schnell erklären. Also es gibt ein Kommando, das heißt LCD, Local CD. Damit kannst du das Directory wählen, wohin das bei dir hinkopiert wird. Und get holt die Datei. Und dann liegt sie da und wirst du damit der Datei mal ganz von der Datei ab. Das kann ich dir nicht sagen.
Aha.
Okay?
Na, okay.
Das war's schon?
Ja, das war's schon.
Christian, schönen Abend.
Ja, okay. Ach so, weiß ich noch.
Es gibt keine Poster.
Ja, was ich noch fragen, dazu sagen wollte, also meine Meinung jetzt über das E-Mail-Scannen oder so, ich finde es auch nicht irgendwie in Ordnung, aber also ich meine, meine Meinung wäre auch...
du hast nichts zu verbergen.
Nee, dass ich jetzt direkt per Telefon oder so schicken würde, also beziehungsweise reden würde. Obwohl es ja da auch wieder einige Organisationen gibt, die das auch wieder...
Wir können uns auch verschlüsselt unterhalten. Hexalpha 93 77 55 98-27b-6.
Ja. Ja, klar.
Ja. Okay.
Ja, okay.
Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich hab das nicht verstanden zum Schluss.
Das war ja auch verschlüsselt.
Achso, nenn ich dein. Dein war ich sofort verstanden. Hallo, hier ist Chaos Radio.
Wahrscheinlich hat er doch verschlüsselt.
Hallo?
Ja.
Ja, wer bist denn du?
Ja, hallo, hier ist der Benni.
Hallo, Benni.
Ja, das ist schön.
Ja, also eigentlich wollte ich gerne mal zu dem Uwe sagen, der vorhin angerufen hat.
Mhm.
Der hat ja nachgefragt, wie das ist mit seinem mit seinen E-Mails, weil er ja nur was, also kein Grundgebühr und sowas zahlen wollte, um da seine E-Mail zu schicken.
Mhm.
Und da wollte ich ihm einfach nur sagen, dass das ja wie beim normalen Telefonieren über diese Call auch über das Internet funktioniert. Also jetzt zum Beispiel bei Mobilcom oder Talknet.
Genau.
Richtig.
Dass man, also wenn er da einfach zum Beispiel die 01019 freenet.de ist von Mobilcom und da kann er sich dann die DNS und so eine Scheiße runterladen und dann kann er sich das angucken und dann kann er sich das auf seinem, weiß ich, was er von Rechner hat, da Unix oder so, kann er das dann einstellen. Also ich weiß ja nicht, was er, wie er das macht, wie kaputt, so wie er sonst habe ich.
Die haben Pop und Webmail, ne?
Wie bitte?
Die machen Pop 3 und Webmail.
Ach so. Ja, damit, dann kann er sich das angucken und wenn er meint, dass ihm das für die Preise, also bei Bissig Mobil kommt, zahlt man 3 Mark die Stunde oder so, nur Telefongebühren, aber so lange wohl nicht mailen. Und das wollte ich ihm eigentlich nur sagen. Und mit den E-Mails, was die Sicherheit anbelangt, ist, naja, wie man jetzt gesehen hat, was bei Hotmail passiert ist, was die aus Schweden wurde, glaube ich, ja, der Hack oder kam der Hack, weiß ich nicht genau. Ja, aber ich glaube, das war Schweden und von diesem über diesen Hotmail-Script, den sie da bei JavaScript runtergeladen haben, finde ich, also meiner Meinung ist, sag mal, dass das in Ordnung ist für die Leute, die es machen wollen. Sicherlich ist das scheiße, die Leute, die dann betrifft. Ich persönlich würde es auch nicht sehr positiv finden, wenn meine E-Mails im Web veröffentlicht.
Ja, klar.
Aber ich wollte natürlich auch keine wichtigen Daten oder jetzt was super Persönliches über E-Mails schreiben, das ist ganz klar. Also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, weiß man ganz genau, dass so eine E-Mail jederzeit und von jedem Anbieter gecrackt werden können.
Na, zur genau. Sicherheit kommen wir eh gleich nochmal.
Genau, das genau. War so was ich das. Sagen wollte.
Okay, so. Danke dir.
Okay, ciao.
Tschüss. Zur Sicherheit kommen wir gleich nochmal, wir haben noch eine Viertelstunde, dann müssen wir jetzt kommen.
Komm mal.
Sicherheit, noch ein paar Sätze.
Erzähl doch mal. Erzähl uns doch mal was über Anonymität, über anonyme Remailer.
Genau.
Arthold, los, mach mal.
Ja, wir hatten ja vorher schon mal die Diskussion zum Thema Anonymität oder inwieweit es möglich ist, Absender festzustellen, auch im Zusammenhang mit Spammern eben. Der Chaos Computer hat primär mal die Aufgabe, irgendwie auch Datensicherheit und Datenschutz zu promoten. E-Mail ist ja grundsätzlich mal relativ leicht festzustellen, da ja jeder beteiligte MTA im Regelfall auch Logfiles führt. Und an diesen Logfiles, aus diesen Logfiles lässt sich eher sehen, wohin die Mail ging und woher die Mail kam. Ist auch nachträglich noch möglich. Und um diese Traffic-Analysen zu verschleiern, gibt es Remailer, sogenannte pseudonyme Remailer, die wie ein Postfach funktionieren. Sie nehmen diese Post entgegen, nehmen jegliche Informationen aus, der sich auf die Herkunft der Mail schließen ließe, raus und leiten es an den Empfänger weiter.
Und dann hat man anonym Mail empfangen.
Und verschickt.
Außer also bei dem, der den
anonymen Mailer betreibt. Genau, man kann diese aber chainen, also es gibt die Möglichkeit, die in einer Kette zu betreiben. Das heißt, man hängt mehrere Remailer hintereinander. Mhm. Sobald ein einziges Glied dieser Kette funktioniert, können ja die anderen Remailer-Betreiber nichts mehr über die Herkunft des Autors und über das Ziel sagen. Und es ist aber...
Na, der erste über den Autor schon.
Naja, klar, aber wenn selbst wenn der erste kompromittiert ist und der leitet es dann den zweiten weiter und der zweite ist sicher, dann verliert der dritte ja die Autorinformation.
Und der erste kann die Mail auch am Schluss nicht mehr zuordnen an die empfangene Mail, also die irgendwo ankommt. Weil die natürlich verschlüsselt war vorher.
Achso, wenn du sie verschlüsselt an mehrere...
Genau, also es wird für jeden Remailer einzeln verschlüsselt.
Mhm. Und das ist die einzige Möglichkeit, heutzutage noch halbwegs sicher Lösegeld einzukriegen.
Und die Mail muss dann aber in meinem Attachment haben, wo ein GIF drin ist mit so zusammengesetzten Buchstaben. Jupp, jetzt wollte ich gerade sagen, war die Frage damit beantwortet, aber es war gar keine Frage. Was für anonyme Remailer gibt es?
Na, es gibt eine Übersicht über Remailer. Ein recht bekannter Remailer ist NumAliasNet, von dem aber abzuraten ist, da er relativ ungesichert in einem Rechnerpool am MIT steht. Einfach mal ein AltaVista plus Remailer eingeben plus List und es findet sich eine Liste von Remailern.
Gut. Ansonsten Verschlüsselungen nochmal, ganz kurz angerissen.
PGP, PGP. Ja, da kann man ja gar nicht genug drüber sagen. Also wir hatten ja da schon ein paar Schwerpunkte drauf. Ja, hebt die Hand.
Was soll man dazu noch sagen?
Ich dachte, ihr wolltet gerade irgendwas sagen.
Ja, pretty good privacy.
PGP. Also ich meine, wenn wir sagen verschlüsseln, dann heißt es eine Zusatzsoftware benutzen. Die eine mögliche ist halt PGP, das ist die verbreitetste. Viele Leute benutzen heute PGP und da ist auch viel Gutes dran, dass man das benutzt. Das bedeutet, wenn man eine Mail schickt, dass man eben den Text nicht im Klartext schickt, so wie man ihn eingetippt hat, sondern dass man ihn vorher verschlüsselt. Dann wird halt nur irgendwie ein Haufen Müll übertragen, den jemand, der sich das einfach so anguckt, einfach nicht lesen kann. Also er kann ihn natürlich lesen, aber er weiß nicht, was die eigentliche Nachricht darin ist. Und die Gegenseite, derjenige, der es empfängt, kann es deshalb lesen, weil du es für seinen und genauso funktioniert das in die andere Richtung. PGP kann man runterladen, zum Beispiel bei pgpi.com. Da gibt es das Ganze als Freeware für verschiedene Betriebssysteme, Windows, Macintosh. Und das bedient sich auch alles ganz brauchbar und arbeitet so mit den normalen Mail-Programmen zusammen. Das heißt, man kann es einfach installieren und benutzen.
Es gibt da noch kleine Probleme mit den Umlauten.
Ja. Und es gibt jetzt auch eine komplett freie Implementierung, nämlich GNU Privacy Guard, die außerhalb der USA entwickelt wurde und keinerlei patentierte Algorithmen enthält. Allerdings im Moment bloß sicher auf Unix.
Wo ist denn der eigentlich? GNU.pg.org oder?
GNU.pg.org, ja.
GNU.pg.org.
Also jetzt in einer 1.0 rausgekommen, funktioniert auch. Ja. Ah, toll. Das ist aber ein Dev Random.
Und was ist daran toller?
Es hält sich im Gegensatz zu PGP an den OpenPGP-Standard.
Aha. Und wo hält sich PGP nicht an den OpenPGP-Standard?
So genau habe ich das nicht verfolgt, da müsste jemand anders fragen.
Dirk?
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Johnny?
Was?
Johnny, Johnny, du hast wieder gesurft.
Ja, ich lese hier gerade, ich habe nämlich gelesen, dass Berlicom in ihrem FAQ schon 2 Megabit Leitungen anbietet.
ISDN PMXer. Das Problem ist, dass sie dir noch keine Leitung legen können und wie nicht vor dem 1.12.
So, das heißt, ich ziehe sowieso nach Cottbus.
Studentenheim.
So, wo wart ihr gerade, PGP?
Ja, ich dachte, wir könnten uns mal ein paar technische Details aufklären.
Was da gerade. Wie PGP funktioniert?
Nein, die Unterschiede zwischen GNU-PG und PGP.
Und warum
PGP nicht? Die Unterschiede.
Den OpenPGP-Standard nicht berücksichtigt.
Das liegt an verschiedenen Implementierungen der Algorithmen.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Danke. So, wir telefonieren jetzt noch
7 Minuten, dann verabschieden wir uns, machen noch ein bisschen Musik, dann gibt's mit dem Night Flight mit Martin Petersdorf. Da müssen wir so einen Jingle produzieren für unsere Telefonnummer hier.
Ja.
Wir?
Aber gibt es die nicht schon?
0331. Den gesungenen. Finde ich gut. Den können wir dann vielleicht nachts auch auf verschiedenen Fernsehsendern laufen.
Ruf dich an, Jingle, ja.
So. Ruf uns an! Den mag ich am meisten. Hallo!
Hallo, hier ist Marianne.
Oh Mann, Marianne, siehst du, jetzt fällt mir der Name auf.
Kein Zweifel, das war der einzig denkbare Name.
Hallo!
Wir sollten das Lied
hier schon ist Marianne führen. Ja, hallo, hier ist Chaos Radio, jo.
Hallo.
Hallo?
Ja, du bist dran.
Ja, eben.
Ja, genau.
Ja, hi.
Ich bin immer froh, dass ihr Marianne auch kennt, sonst klingt das immer so, als ob ich hier der super unfreundliche Sack bin, der irgendwelche Leute einfach abwürgt, aber ich bin hier nicht.
Marianne auch, aber nicht zu diesem Thema.
Nee.
Ihr sucht doch eine Wohnung in Cottbus.
Ja, hast du eine?
Ihr braucht nicht nach Cottbus.